Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek, dem Podcast, wo wir über alles reden, worüber wir gerne reden wollen, über Bücher, Comics, Spiele, Brettspiele, Videospiele, Freizeitparks, Konzerte, eben alles, was uns gefällt, manchmal auch das, was uns nicht gefällt, und mit wir meine ich den guten Alex.
Hi.
Und meine Wenigkeit, den alten Kron.
Hallo.
So, bevor wir aber zum Hauptthema der Woche kommen, na gut, der zwei Woche. Gibt es eigentlich ein Wort, das zwei Wochen so beschreibt? Weißt du, wie Monat halt vier Wochen umfasst?
Na, wir können ja, also in unserer Wort? Periode quasi.
In unserer Periode, unsere zweiwöchentliche, in unserem Rhythmus. Ne? Mhm. Hast du ein Highlight der Woche?
Ja, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, also weil es sind schon, weiß ich nicht, letzte Folge war ja quasi die Spiel in Essen, danach haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen was Analoges gespielt, ich vermute bei euch auch, wir haben Blood on the Clock Tower bei euch gespielt, ich reiße jetzt so ein paar Dinge an, weil ich konnte nicht so schwer entscheiden, da haben wir quasi die deutsche Version, die du aus der von der Spiel mitgenommen hast, entjungfert, das war natürlich sehr, sehr schön und ich habe mir mal wieder ein Buch besorgt, in digitaler Form, ne? Die Kinder der Zeit. Bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht jetzt hier schon mal das Bingo droppen und da könnte es vielleicht auch irgendwann mal eine Folge zu geben, wenn wir uns da durch die Romanreihe gequält haben.
Ist das nicht diese Spinnen-Science-Fiction-Buchreihe?
Ja, du hast mir das so ein bisschen schmackhaft gemacht, ne? Outer Space-Reihe.
Ich habe mich ja selber noch gar nicht rangetraut. Mir haben das auch Leute schmackhaft gemacht, aber die wissen halt auch von meiner Arachnophobie und dachten, wir empfehlen dem mal was ihnen einfach wahrscheinlich den kalten Angstschweiß schon beim Klappentext versetzt, und das stimmt so, ne? Ich lese den Klappentext, also ich weiß, worum es da geht, und das macht mir schon Angst.
Naja, nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt mal den ersten Band digital auf meinen E-Reader gezogen. Darum soll es aber gar nicht gehen, denn ich habe mich dann doch final.
Ich will es auch lesen.
Ich habe mich dann doch final für eine Serie entschieden, die ich erst vor ein paar Tagen zu Ende geschaut habe mit meiner herzallerliebsten Frau. Und zwar ist der Titel der Serie High Maintenance, also übersetzt quasi sowas wie hoher Wartungsaufwand, mit aber so einem Twist schon im Titel. High wird hier nämlich auch recht wörtlich genommen, weil in dieser Serie geht es nämlich um einen namenlosen Fahrradkurier/Grasdealer, der in New York durch die Gegend fährt und halt fröhlich unterschiedliche Dope-Varianten halt an seine Kunden ausliefert. Und das Ganze ist so ein cooles Sammelsurium aus so Einzelgeschichten halt von unterschiedlichsten New Yorker, New Yorkerinnen, also quasi seine Kunden. Wir erleben also, wie der mit dem Fahrrad durch die Gegend radelt und dann halt immer wieder auf seine potenziellen Abnehmer trifft, und da ergeben sich dann halt so einfache lebensnahe Stories von irgendwelchen, keine Ahnung, Aktivisten, die sich irgendwo treffen und dann irgendwie Demonstrationen planen oder ganz abgefahrene Artists, so Puppendarsteller, die so ganz krass abgefahrene Sachen machen, oder mal auf dem Schrottplatz, also so ganz wirklich alltäglich. Es gibt auch so Dog-Walking-Folge, wo man ein bisschen mehr aus der Sicht eines Hundes sieht, und all diese Episoden, die sind eigentlich mit dem roten Faden verbunden, dass sie halt alle mit diesem Drogenkurier in Berührung kommen. Das Ganze ist auch schon ein bisschen älter. Auf HBO ist die Serie nämlich quasi dann weiter erschienen 2016. Da gibt es vier Staffeln, und das Ganze hat aber als Webserie bei Vimeo angefangen, schon 2012. Und der gute Ben Sinclair, der auch quasi diesen namenlosen, also er wird wirklich in diesen ganzen Episoden, hat der halt keinen Namen, den nennt man einfach nur The Guy, also der Kurier quasi. Der gute Ben Sinclair mit Katja Bleachfeld, die haben das quasi geschrieben und auch umgesetzt. Die waren auch mal dann verheiratet im Prozess dieser Serie. Ich glaube, mittlerweile sind die das nicht mehr. Aber ja, wer so schöne, lebensnahe Stories einfach mal sehen möchte, und einige Episoden sind so ganz lose Charaktere verbunden, die man woanders nochmal sieht, aber das kann man eigentlich sehr gut losgelöst sehen und wirklich von skurrilen Begegnungen bis abgefahrenen Ideen bis mal ganz schmunzelhafte Sachen, ist es eine sehr schöne, leicht entspannte Serie, würde ich sagen, die eher für ja, Gemütssteigerung positiv betrachtet sorgt und einen nicht so runterzieht. Also schaut mal, High Maintenance gibt es, wie gesagt, 4 Staffeln. Es gibt noch diese Webseries, die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Die kann man vielleicht bei Vimeo noch nachgucken oder vielleicht auch irgendwo noch online finden. Aber ansonsten sind die Episoden dann immer so 30 Minuten lang. Hat viel Spaß gemacht.
30 Minuten, wollte gerade fragen. 30 Minuten pro Folge. Mhm. Okay, wo gucke ich das? Wo kann ich das gucken?
Ah, da bist du jetzt ein guter Fuchs.
Das Ganze klingt in meinen Ohren jetzt so ein bisschen, ne? Auch so wie du sagst, geht um diese Geschichte, wie so ein Tatortreiniger, ne? Also, ja. Ne? Man trifft dann quasi nur eben diesmal mit einem Dealer. Wo spielt das? In London, hast du gesagt?
Nee, in Amerika, New York, so Brooklyn, komisch. Manhattan, irgendwie da fährt er sozusagen durch die Gegend. Und ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, man kann es auf Wow, ja, auf Wow habe ich es gesehen.
Wow.
Falls ihr den Wow in den Streamingdienst habt, quasi ja.
Okay, Sky. Cool. Ja, ich kenne es auch noch nicht. Spricht mich an, kann ich auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Überrascht mich jetzt, ne, gerade wenn du sagst, so alt ist es, weil mich überrascht schon, dass die Sache, die ich jetzt hier erzählen werde, auch was ist, was schon alt ist und ich noch nicht kannte. Aber so alt wie deins ist es nicht. Und lustigerweise ist es auch eine Serie, von der es auch schon mehrere Staffeln gibt. Aber es ist nicht High Maintenance, sondern es ist From.
Das sagt mir irgendwie auch gar nichts.
Das hat mir auch überhaupt nichts gesagt, aber da habe ich eine gute Freundin, die kennt meinen Survival Guilty Pleasure, ne? Auch sowas hier wie Yellow Jackets und so. Und die hat mir dann von From erzählt und ich so, was, die kenne ich überhaupt nicht. Sind auch schon 3 Staffeln. Ich glaube, 2022 hat das Ganze schon angefangen. Also sind auch zügig dabei sozusagen. Scheint also seine Abnehmerschaft gefunden zu haben, ohne dass ich je davon gehört habe, ohne dass irgendjemand in meiner Bubble, bis eben jetzt hier, ne, meine gemeinsame Survival-Freundin sozusagen, mich darauf aufmerksam gemacht hat. Es ist auch nur im entferntesten Sinne Survival. Es hat eher so Stephen King-Vibes. Ich habe aber tatsächlich geschafft, meine Frau dazu zu bringen, das mit mir zu gucken. Und die hat jetzt auch ist jetzt auch in der ersten Staffel hier wirklich munter dabei, obwohl das Ganze als Horror-Serie betitelt wird. Naja, spektakulär. Also, ja, meine Frau guckt mit mir zusammen eine Horror-Serie. Die schon.
Und was soll es geben?
Ja, soll es geben. Die fängt schon, jede Folge fängt wirklich fantastisch damit an. Das Titellied Que Sera Sera wurde von den Pixies für diese Serie extra aufgenommen und das ist eine sensationell coole Interpretation von diesem Song. Das müsst ihr euch wirklich reinziehen. Super cool. Und der Pitch ist letztlich, ne, wir sind in so einem Ort halt, das an dem man nicht mehr wegkommt, ne? Das kennt man von vielen Elementen. Das hat auch so ein bisschen Lost-Vibes dadurch, ne? Das meine ich auch mit Survival, ne? In dem Ort gibt's schon Häuser und so, aber das ist jetzt auch nicht der modernste Ort. Da gibt's einen kleinen Spielplatz, aber das ist halt schon alles verrostet, verfallen, ne? Es gibt halt wie so ein aussterbender Ort, an dem eigentlich kein Mensch mehr freiwillig leben würde, aber irgendwie kommen da immer wieder Leute an und die können dann halt nicht mehr gehen. Ne? Warum man da ankommt und so, das weiß man alles nicht so genau. Ne? Es gibt ja jetzt, manche haben sich damit arrangiert, andere versuchen halt herauszufinden, was da los ist. Die Besonderheit dieses Ortes ist, außer dass man den halt nicht verlassen kann. Ne? Ihr wisst schon, es gibt in den unterschiedlichsten Medien solche Orte, was weiß ich, U-Turn von Oliver Stone, kennen vielleicht eigentlich von euch. Da gibt es auch so einen Ort. Es gibt sogar eine Isnogut-Comic-Geschichte, wo Isnogut an so einem Ort landet. Ne? Man kann halt, wenn man dann geradeaus die Straße entlang fährt, fährst halt irgendwann wieder in den Ort rein. Ne? Und es gibt noch eine andere Besonderheit. Jetzt kommt der Horror. Nämlich nachts geht man am besten nach Hause, hängt ein Amulett vor die Tür und verhängt alle Fenster, schließt alle Fenster, schließt alle Türen, auf gar keinen Fall irgendeine Tür und Fenster offen lassen. Am besten alles zuhängen, Amulett an die Tür, auch ganz wichtig, und dann wartet man die Nacht ab. Und wenn man das alles getan hat, dann sollte da auch nichts passieren, ne? Dann gibt's vielleicht außen ein bisschen gruselige Geräusche und so, aber da draußen kommen halt Monster und diese Monster sehen aus wie Menschen und die klopfen auch an Scheiben und an Türen und begehren Einlass und behaupten auch manchmal verlockende Dinge, ne? Behaupten vielleicht sogar jemand zu sein, der sie nicht sind, aber du darfst halt einfach die nicht reinlassen. Und wenn du die nicht einlädst, nicht reinlässt, so ein bisschen wie der alte Vampir, Teile des alten Vampirmythos, wenn man so will, ne? Auch ohne Einladung keine Chance, dann kann er nicht rein. Da ist es schon so, ne, also du darfst halt auch wirklich das Fenster, musst wirklich die Sachen geschlossen halten. Das kommt noch hinzu, ne? Sobald du da auch nur ganz kurz mal, ich will mal nur kurz lüften, dann ist schon zu spät. Ne? Wenn, wir müssen uns auch wirklich vorstellen, da findet jetzt kein, wenn du dann, wenn du die Tür aufmachst, ne, dann ist vorbei. Sagen wir es so. Da ist dann nicht, jetzt kommt es dann zum Kampf. Ne?
Können wir nicht nochmal drüber reden.
Da wird dann nicht mehr gesprochen, nicht mehr diskutiert. Da werden da wirklich, ne, mit wird wirklich hart aufgefressen von diesen menschenähnlichen Kreaturen. Ne? Das ist dieses Setting. Also man hat einen Ort, an dem man, über den man wenig weiß. Es gibt hier mysteriöse und cool mysteriöse Dinge rauszufinden. Ne? Das hat halt diese Lost-Vibes, die ich halt immer noch stehe. Ne? Und alle, die genau sowas mögen. By the way, der Hauptdarsteller, der Sheriff Boyd, ist gespielt von...
Ah ja, der gute Harold Perrineau oder so.
Ja, ist er, genau, ich. Das ist der Michael aus Lost.
Ne? Den kennt man auch.
Und der hat scheinbar den... den Hang, in irgendwelchen Orten zu landen. Ne? So,
damn it. So aus Lost it. Über The Broken. Not again. Über The Rookie dann zu From.
Und mir macht das irgendwie Spaß. Also sie gehen auch wirklich auch cool. Also sie gehen ernst mit ihren Figuren und Sets um. Ja? Und, ich weiß nicht, wie ich das spoilerfrei sagen soll. Ne? Deswegen sage ich so wenig wie möglich. Aber das hat quasi, glaube ich, auch meine Frau, weil die kann mit Horror wirklich gar nichts anfangen, dazu gebracht, halt dabei zu bleiben. Dass dann, ich sag's mal so, wenn sich zum Beispiel jemand verletzt, dann wird diese Verletzung auch bespielt. Ja? So lässt sich vielleicht am ehesten ausdrücken. Also weißt du nicht, ist keine von diesen Serien, wo dann kurz mal was Krasses passiert. Und dann ist es nur eine Fleischwunde und weiter geht's. Sehr staubabgewischt, ne? Wenn was passiert, dann muss man halt auch gucken, ne, wie man damit klarkommt und wie man jetzt, also die Leute, ja, so kann man am besten sagen. Eine Verletzung, die trägt dann halt auch, wird auch in späteren Folgen nicht vergessen.
Verstehe.
Und so werden bestimmte Dinge mit einer Ernsthaftigkeit erzählt. Das macht Spaß, trotz dieses schrägen Sets. Und es ist halt ein geiles Rätsel. Das dann nach und nach natürlich, warum gehen die Dinge da so vor sich, wie sie vor sich gehen? Also und mir gefällt es richtig gut.
In welcher Staffel bist du
ja, jetzt? Ja, wir sind natürlich mitten in Staffel 1. Ne?
Also und hast du gefühlt schon, also ohne das jetzt in dem Sinne zu spoilern, hast du schon eine Idee und wurde vielleicht schon was preisgegeben, wo du gesagt hast, ah ja, das stimmte so, das hat mir überlegt? Oder ist
ich
noch?
Kann halt nur sagen, dass die Serie auch weiß, dass die Leute, die heutzutage so eine Serie gucken, auch all die anderen Serien gesehen haben. Ne? Und die, ich sag mal, die Hauptidentifikationsfiguren abseits von dem Sheriff, der so ein bisschen da halt das Bindeglied ist, ist einfach eine Newcomer-Familie, die da ankommt. Ne? Sowas braucht man da natürlich auch. Und das sind halt dann, kann man auch sagen, hey, mit denen kann man sich am besten identifizieren. Die stellen quasi die Fragen an die Welt, die wir auch stellen würden. Und die reagieren natürlich auch. Es ist auch damit auch eine realistische Welt, ne? Wenn da jetzt einer erzählt, ja, bleib mal lieber nachts zu Hause, da kommen Monster, dann sagst du jetzt nicht, ja, what? Okay, klar. Ne?
Was ist los hier?
Sondern du denkst dir halt, ihr habt sie ja nicht alle. Ne? Auch, ja. Auch das wird natürlich ernst genommen, dass das jetzt schon erwachsene Leute sind, die da eigentlich das jetzt nicht sofort für bare Münze halten würden, aber natürlich trotzdem glauben, was sie dann mit ihren eigenen Augen sehen und so. Und da ist das Interessante, ne, um so viel vielleicht spoilerfrei zu sagen, dass diese Figuren sich quasi auch schnell die gleichen Fragen stellen, die wir uns dann in so einem Setting auch stellen würden, ohne darauf die Antworten zu kennen. Ne? Aber also wenn die dann aussprechen, ne, fragen die natürlich auch, ja, kann sein, dass wir vielleicht, ne, weißt du, dass, also diese Dinge, die man als Lost-Zuschauer sich dann irgendwann gestellt hat, ne, diese Fragen stellen sich Figuren da recht früh, ohne dass sie jetzt konkrete Antworten dafür bekommen. Was aber so ein Indiz darauf ist, ne, als es erweckt schon wieder den Anschein, als würde da jemand wissen, worauf was, das Ganze hinausläuft und so. Das
kann mehr als
auch,
die
da kann natürlich auch wieder mit einem roten Stiertuch gewedelt werden. Aber erstmal macht uns das extrem guten Spaß. Das ist halt genau so ein wie diese alten Serien da, also was heißt alt, sage ich jetzt schon, ne? Was halt diese manche Art Serien wie Lost, das ist das beste Beispiel. Ups, Entschuldigung, jetzt mache ich hier schon geheimnisvolle Geräusche mit meinem Stuhl.
Das ist ja sehr schön. Ich meine, Lost ist auch schon,
glaube ich, zieht mich aus dem Bild. Wo man halt, ja, komm, eine Folge noch. Eigentlich bist du zu müde, solltest ins Bett gehen und dann, ja, komm, eine Folge noch. So eine Serie ist es halt endlich mal wieder.
Verstehe.
From.
Man kann trotzdem sagen, Lost ist meine, glaube ich, jetzt 14 Jahre auch schon alt, glaube ich 2010 oder so fing das an.
Du bist alt.
Wo guckt ihr das denn? Guckt ihr das auf Amazon Prime? Ja, oder?
Das ist genau, wir gucken das auf genau dem Wilson genannten, ist aber ein Paramount, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also man kann das über sein Paramount Plus Abo oder direkt bei über Paramount gucken. Da läuft das, 3 Staffeln. Ob es eine 4. gibt, ich glaube schon. Also ich bin auf jeden Fall nicht der einzige Fan davon, habe ich inzwischen auch mitgekriegt. Ne? Bin natürlich vorsichtig mit dem Googlen, bitte euch auch, mir keine Spoiler zu schicken. Ne? Wir sind da mittendrin und Spoiler können wir schnell was kaputt machen.
Verstehe, dann halte ich mich zurück. Nein, ich habe noch nichts zu sagen. Aber ich glaube, das erklärt so ein bisschen den Zustand bei uns hier auch zu Hause. Wir haben nämlich seit einiger Zeit verschwinden Schuhe vor unserer Haustür, die irgendwie weggetragen werden oder auch nicht mehr gefunden werden. Und erst vor ein paar Tagen, wir haben so eine Schale Wasser, weißt du, wo unsere Hunde draus trinken können. Und da hat jemand in diese Schale gekackt. Ja? Vielleicht sind es Monster, die um unser Haus schleichen in der Nacht und Schuhe fressen und in Wassernäpfe kacken.
Okay, war auch ein bisschen beunruhigend. Aber nur gut. Also ihr müsst doch wissen, ne? Alex lebt wirklich auch in so einem Haus mitten im Wald, so wie die Frau bei Misery, ne? Wo man, wenn man einen Autounfall hat, quasi froh ist, dass man dann ein Licht am Ende sieht und sagt, hallo, haben Sie einen Wagenheber und ein Glas Wasser für mich? Haben Sie ein Telefon? Und dann sagt er, mein Telefon habe ich nur morgens um 8.
Ja, genau. Wir haben diese Straße
bei mir verbringen. So ein Haus lebt Alex.
Die Straße, wenn man die hochfährt, kommt man auch wieder an der Einfahrt vorbei.
Hier so in Berlin, ne, da wird sich keiner wundern, wenn einer in deinen Teller kackt, den du mal kurz vor dem Haus stehen lässt. Aber in so einem Waldhäuschen, einsam, da würde ich mir auch Gedanken machen. Ich komme mich erstmal nicht mehr bis zum Hut.
Ach komm, wir überlegen noch, ob es Waschbär ist oder, keine Ahnung, Fuchs.
Ach so, verstehe. Immerhin Tierfäkalien. Ja,
aber jetzt nach der Geschichte von From, wer weiß, ne?
Wer weiß. Naja.
Also, es könnte die letzte Episode sein mit mir, weil ich sonst verschlungen werde in der Nacht. Deswegen geben wir alles, wir geben eh immer alles, aber kommen wir zum heutigen Thema der Folge, Kron.
Zum Hauptthema, ganz genau. Wir haben es ja schon angedroht, ne? Wir waren in einigen Freizeitparks unterwegs in diesem Sommer. Das heißt, es tut mir leid für einige, jetzt schalten wahrscheinlich schon wieder einige ab, denen es zu viel Achterbahn in letzter Zeit war. Aber so ist der Sommer eben gewesen. Und wir reden heute auch über nichts Geringeren als über den vermutlich vielleicht besten Freizeitpark Deutschlands. Also in Deutschland führt er in meinen Augen auf jeden Fall die Hitliste an. Und der Witz ist, er ist sogar europaweit vermutlich die Nummer 1. Und er gewinnt ja sogar internationale Rankings. Die Rede ist vom guten alten Europa-Park, der es auch als in meiner Wahrnehmung einziges Familienunternehmen geschafft hat, einen Park bis in die heutige Zeit zu tragen und zu modernisieren, das mit den ganz, ganz Großen in der Branche aufnehmen kann, also mit den Disney Parks, mit den Warner, Universal und so weiter Dingern, die da in der Welt rumstehen und da quasi in diesem Milliardengeschäft als Familienunternehmen seit, wie wir gleich sehen werden, 1780 letztlich mitzumischen. Das ist irgendwie eine erstaunliche Geschichte und der wollen wir uns heute widmen. Und ich glaube übrigens, diese Preise, also dass er oft auch wirklich als bester Freizeitpark der Welt und so weiter ausgezeichnet wird, ist vor allem durch das Preis-Leistungs-Verhältnis zu erklären und eben durch diese Menge an Attraktionen. Also selbst wenn ich noch nicht dort gewesen bin, aber amerikanische Parks und auch viele andere europäische Parks, die diese Superlative wie der Europa-Park erreichen, lassen einen das auch deutlich spüren in unterschiedlichsten Tickets, die es da bis hin zu Golden, sonst was, Pass und what the fuck alles gibt. Ne? Das gibt's im Europa-Park sehr reduziert. Das ist trotzdem ein gesalzener Eintrittspreis und auch da ist er mit der Ticketgestaltung schon einigen Fans auf die Füße getreten mit Silver- und Gold-Passen, die auch da verkauft werden an die Community. Aber so unterm Strich kriegt man da halt trotzdem sehr viel Attraktionen, sehr viel Spaß für international eine konkurrenzfähige Summe Geld. Der spielt da bestimmt eine Rolle. Ja, wir reden heute über den Europa-Park von damals bis heute, ja. Lieber Alex.
Ja, ganz genau. Super. Und die Familie, die du angesprochen hast, da habe ich mich gefragt, spricht man die jetzt Deutsch oder Englisch aus? Also die heißen ja Mack oder Mac. Was sagt man da? Wie würdest du das?
Ich glaube, es ist die Familie Mack, die eines Tages aber das internationale Freizeitparkunternehmen Mack Rides gegründet hat. Ne? Beziehungsweise auch Mack Rides aus diesem Familienunternehmen hervorgeht. Aber da, das werden wir uns gleich der Reihe nach angucken, weil, genau, wir haben tatsächlich eine Luxussituation bei dem Thema, weil da gebührt aber der ganz, ganz große Dank an Charlotta Volk, sei an dieser Stelle gegrüßt, falls sie sich in diesem Podcast verirrt haben sollte. Sie ist absolute Spezialistin, was dieses ganze Thema angeht, Familie Mack, Europa-Park, okay. Die ganze Geschichte, den ganzen Background, die weiß da mehr als die Familie selbst. Und
okay.
Ja, glücklicherweise habe ich mit der eine Weile an einem Drehbuchprojekt auch zu dem Thema gearbeitet.
Ah.
Deswegen wir.
Du hast geheime Dokumente auf deinem Rechner.
Nee, geheim ist davon gar nichts. Okay. Aber man muss es wirklich, es natürlich auch erstmal zusammentragen und so. Weswegen wir da tatsächlich durch sie einen Einblick da auch gewinnen konnte in diese Familienhistorie. Wir haben tatsächlich dann auch im Rahmen dieser Arbeit an dem Drehbuch, ne, auch so historische Stätten da besucht. Manches davon ist auch für ganz normale Touristinnen und Touristen im Europapark weiterhin einsehbar. Aber es gibt eben auch Bereiche, ne, in Waldkirch und so, wo wir dann halt, da wir im Rahmen einer geplanten Filmproduktion da waren, sozusagen auch an manchen Stellen Blicke hinter die Kulissen und so werfen durften. Und ja, wie gesagt, dank Charlotta Volk habe ich da eben auch einen umfassenden Rechercheeinblick sozusagen geliefert bekommen und versucht es jetzt, ne, wir wollen hier keinen Europapark-Podcast dann über 26 Folgen machen, aber quasi im Schnelldurchlauf auch für dich, Alex, ne, sozusagen die Geschichte des Europapark, bevor wir beide zusammen dorthin
fahren. Sehr gut. Ich bin gespannt und bevor du da jetzt gleich loslegst, möchte ich nur noch mal kurz was vorweggeben. Und zwar können wir noch sagen, alles Gute nachträglich, falls der gute Roland Mack das hier hören sollte. Der ist nämlich dieses Jahr 75 geworden.
Ganz genau.
Deswegen pusten Happy wir mal birthday. Kerzen aus oder an, wie immer. Und ich bin mal gespannt, ihr seht schon, einer der Familie ist 75, der Park wird nächstes Jahr 50 Jahre. Da gibt es wahrscheinlich einiges an Historie und erzähl mal, wie fing es denn an?
Das Ganze fängt tatsächlich 1780 schon an, ne, als der 25-jährige Paul Mack mit seiner Frau Anna-Maria Imhoff nach Waldkirch zieht und da eben diesen Wagenbauerbetrieb gründet. Da werden so Handkarren, Schubkarren, Leiterwagen, Schlitten und Kutschen und sowas produziert. Ne. Dann übernimmt er auch 1790 das Amt des Brunnenaufsehers.
Ne. Der Brunnenaufseher, okay.
Das gab es damals noch. Ein wichtiges Amt. Ne. Da hat man halt dann die Wasserversorgung im Ort im Prinzip sichergestellt. Ne. Das war quasi Teil des Jobs des Brunnenaufsehers. Und dann geht es halt natürlich, ne, da über Generationen wird ja dann so ein Betrieb dann an den anderen Sohn immer weitergegeben. 1830 übernimmt Johann Mack und 1849 übernimmt dann Heinrich Mack der Erste nach dem Tod von Johann Mack, also ne, schon dritte Generation jetzt, eben diesen Betrieb, wo man diese Karren und so weiter herstellt und damit auch den Amt des Brunnenaufsehers. Jetzt werden diese Wägen, die man da baut, verbessert und es werden moderne Kutschen gemacht, also Postkutschen, Transportkutschen, Reisewagenkutschen und solche Dinge. Auch werden in dieser Zeit dann so ab den 80er Jahren Drehorgeln und solche Sachen, ne, die damals ja auch im Schaustellergewerbe, also ne, spezielle Wägen für Schausteller, Drehorgeln und solche Dinge gebaut.
Mhm.
1868 übernimmt dann Heinrich Mack der Zweite nach einem mysteriösen Verschwinden seines Vaters den Betrieb. Was da genau passiert ist, weiß man wohl nicht. Es wurde wohl angeblich die Kutsche überfallen. Man findet aber weder Kutsche noch Kutscher.
Ich dachte schon, ohne Kopf ist der denn durch die Gegend geritten zu Halloween oder so.
Ja. 1914 eben dann jetzt Heinrich Mack der Dritte. Also wie gesagt, Generation übergibt immer die nächste Generation. Und in der Zeit wird dann der Betrieb schon zum Hoflieferanten von einem ganz bekannten Zirkus, dem Zirkus Krone.
Ja, wer hätte das gedacht, ja.
Und
dein Zirkus.
Eben, Ein Zirkus, ja. Es war auch damals üblich, dass ab und zu eben Zirkusse, ne, da auf dem Maxschen Firmengelände überwintern konnten. Ne? Also, weil wenn keine Saison mehr ist, ne, dann quasi diese Zirkus mit Gefolge, die dann im Sommer, Herbst, Frühling da so rumziehen, ne, dass man da dann, was macht man im Winter? Bei den Max überwintern. Das gab es wohl auch. Spannend jetzt für das, was wir erzählen, ist 1921 baut Mack die allererste Holzachterbahn. Und Franz Mack kommt in dem Jahr übrigens auch zur Welt. Wird später noch wichtig werden. Er ist ja dann derjenige, der mit seinem Sohn zusammen das gründet, was wir heute als Europapark kennen. 1936 baut Mack die erste Benzinbahn. Und dann, wird natürlich das Familienunternehmen auch von den Ereignissen in Mitleidenschaft gezogen werden, die dann passieren, vor allem eigene Personen trifft. Also Alfred, Franz, Hermann und Willi Mack kämpfen im Ersten Weltkrieg dann schon. Da fällt auch Alfred, der war wohl ein begabter Maler. Hermann und Franz Mack geraten da in Kriegsgefangenschaft, ne, sind dann auch über Jahre weg. Also es kommt halt diese ganze Kriegszeit, ne, auch Zweiter Weltkrieg. Da ist es tatsächlich so, dass das Familienunternehmen sich über Wasser halten kann, weil im NS-Regime gilt weiterhin Volksunterhaltung zur Motivation im Krieg. Das ist okay. Und sie bauen dann da auch Büro und Wohnwagen fürs Militär und solche Dinge. 1948, Franz und Hermann kommen dann nach Hause zurück, können wirklich fliehen aus Kriegsgefangenschaft, waren da aber wirklich an mehreren Orten interniert, können dann aber fliehen. 1949 wird Roland Mack geboren. 1951 übernimmt Franz Mack eben den internationalen Vertrieb wieder auf, ne, nachdem eben da alles ein bisschen brach lag. Also jetzt wird auch wieder international geguckt. Und 1957 wird der Prototyp von einer späteren Bahn gebaut, die wir alle kennen. Nämlich, da wird die allererste wilde Maus gebaut.
Die wir alle kennen und lieben, Kurven.
Die engen Kurven, genau. Ja, Hermann, Franz und Willi Mack übernehmen dann die Firmenführung, nachdem der Vater stirbt, so 1958. Und 1972 kommt es dann zu der prägenden USA-Reise von Franz und Roland Mack. Also Franz Mack mit seinem Sohn Roland Mack fliegen in die USA. Wir suchen dabei auch Disneyland. Das ist nämlich, ich bin mir gar nicht sicher, wann Disneyland Kalifornien eröffnet wurde, aber es gab es im Jahr 1972 schon.
Heißt es da denn auch Disneyland und nicht Disney World? Ja, aber kann durchaus
sein. Das ist noch das alte Disneyland in Kalifornien. Ja.
Okay.
Wir können ja mal kurz gucken. Das wird ja schon 1955 eröffnet. Ja, also das hat da schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Mhm. Da fliegen jetzt, das ist quasi Teil der Europareise von Vater und Sohn. Und auf dem Rückflug wird jetzt diese Idee von einem eigenen Freizeitpark geboren. Ne? Es gibt den Markschen Wagenbetrieb, wo inzwischen auch, das hatte ich auch vergessen zu erwähnen, dass man irgendwann natürlich da auch anfängt, ja, also wie gesagt, Achterbahn hat man ja auch gebaut, man baut natürlich Karusselle, also was dieser Wagenbaubetrieb hat sich ja ohnehin immer mehr zu einem eben auch für die Unterhaltungsbranche Wägen und Attraktionen produzierenden Betrieb weiterentwickelt. Und der Gedanke ist nahe, so denkt Franz Mack, einen Park zu haben, also ein großes Areal, ne, wo man dann diese Wagen testen und halt auch einem Publikum zugänglich machen kann, wo man nicht nur solche Fahrattraktionen verkauft, sondern man baut sie ja eh, warum nicht auch eine eigene Testfläche sozusagen für die Wägen haben. Und Roland Mack denkt dabei aber natürlich schon viel mehr an, ne, also klar, so ein Disneyland. Und es wird dann auf diesem Rückflug, wird dann angeblich auf einer Serviette, die kann man, also diese Geschichte mit der Serviette wird da sehr oft und gerne erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man nicht die Serviette sogar irgendwo beschauen kann. Das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Aber die Legende ist so präsent, dass es mir so vorkommt, als ob, ne? Weil das dann eben während dieses Rückflugs Vater und Sohn auf einer Serviette diese erste Vision vom allerersten Europapark skizziert wird. 1975 ist es ja dann tatsächlich auch schon soweit. Also 3 Jahre später, 1975, erwirbt die Europapark-Familie dann diesen Schlosspark und Schloss Balthasar in Rusten mit dem angrenzenden Märchenpark. Das sind 16 Hektar insgesamt. Und am 12.07.1975 wird dann der Europapark eröffnet. Und hat 1978 dann schon 1 Million Besucher erreicht. 1979 passiert dann nochmal was Entscheidendes, nämlich da wird ein Mann namens Ulrich Damrau, seines Zeichens Filmarchitekt für den Europapark, verpflichtet. Er ist es dann, der unter anderem dann solche Sachen wie die Piratenfahrt in Batavia, das italienische Viertel, das holländische Dorf, ja, und also die Originalversion davon. Ne? Da ist natürlich einiges dann später durch das Feuer im Europapark in Mitleidenschaft geraten. Gerade die Piratenfahrt in Batavia ist ja fast vollständig abgebrannt und musste eigentlich komplett neu gemacht werden. Da gibt es ja nur noch ein Boot mit Figuren, die übrig geblieben sind. Aber Damrau hat sozusagen die damalige Zeit, so ab 1979, hat er den Look vom Europapark entscheidend geprägt. Es gibt dann ab 1981 wird dann nämlich dieses europäische Themenkonzept auch überhaupt erst eingeführt. Es ist nicht von Anfang an klar, dass man das so tut, sondern das passiert dann 81. Da hat der Park eigentlich schon ein paar Jahre offen. Und wir sind jetzt natürlich auch, es hat inzwischen wieder einen Generationswechsel, ne, in der Firmenführung und so weiter stattgefunden. 1984 stirbt dann auch Hermann Mack und letztlich übernimmt dann Roland Mack. 1987 ist es, glaube ich. 1988 haben wir dann schon 200-jähriges Firmenjubiläum und 1991 2 Millionen Besucher. 1995 wird das erste Hotel eröffnet. Und 2005 treten dann eben auch Roland Mack, also der damalige Sohn, ne, und Michael Mack als Hotelier, also der auch zuständig ist für die ganzen Hotel und die Gastronomie, die ja inzwischen auch, nicht, dass ich in dem Bereich schon da gewesen bin, aber inzwischen ja auch Preise gewonnen hat für so Leute, die quasi auf so Fine Dining und so Sachen stehen, die werden ja inzwischen im Europapark auch glücklich mit so Restaurants wie dem Ammonite oder dem Adrenaline und solchen Sachen. Das ist quasi dann alles unter der Leitung von dem anderen Sohn Michael Mack und Thomas Mack, noch ein Sohn als Verantwortlicher für diese Sachen wie Mack Media und Mack Solutions, ne, also diese weiterführende Dinge, die drehen ja inzwischen auch Kinofilme und solche Sachen. Mhm. Ne? Da kommt jetzt, glaube ich, Ed und Edda kommt bald. Mhm. Das ist dann quasi das Ressort. Und dann gibt's jetzt noch, da ist dann auch jetzt der jüngste Spross ist die Tochter, wo ich mir gerade mit dem Namen unsicher bin, die jetzt quasi für den, so wie ich es verstanden habe, Bereich Wasserpark und so weiter zuständig ist. Also was die Familie halt damit schafft, ist das Ganze, ne, eben über diese Generationswechsel und immer wieder in der Familie dann neu aufzuteilen, dass das Ding halt seit dem Entstehen bis heute eben als Familienunternehmen geführt wird und da konkurrenzfähig ist. Ne? Sie sind auch sehr federführend und prägend in dieser ganzen VR-Technology-Sache, also Virtual Reality-Konzepte, sind sie auch mit federführend und testen da auch ziemlich viel. 2018, das ist schon der erwähnte Brand, wo dann die Piraten von Batavia vollständig zerstört und wieder aufgebaut werden müssen. Und 2019 Eröffnung des Wasserparks Rolantica, über den wir bestimmt auch nachher nochmal reden. So, das war jetzt ein langer Monolog von 1780, aber auch bis heute. Ne? Ja, wir haben auch ein paar hundert Jahre in dem Monolog.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, genau. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, in dem Moment, in dem wir gesagt haben, ey, wir schauen da vorbei, dass wir auch Rolantica besuchen, erzählen wir am Ende auch noch ein bisschen was. Schöner Sonnenschein hatten wir und haben sozusagen mehrere Tage Europapark und dann einen Tag auch Rolantica gemacht. Das kann man schon mal festhalten. Das lohnt sich schon mal vorweg gesagt, wenn man da ist. Der Wasserpark ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Und ja, genau, der Park selber, wie gesagt, feiert dann nächstes Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Man muss festhalten, diese Brandgeschichte scheint sich auch gerne mal so durch diese Freizeitparks zu ziehen. Ne? Wenn ihr euch noch erinnert, Phantasialand, haben wir drüber gesprochen, da hat es auch irgendwie gebrannt. Also das wissen wir nicht, wollen wir nicht, nicht streuen, ob das konzeptionell zur Parkentwicklung dazugehört, so ein großes Osterfeuer oder nicht.
Also bei mir ist ja so, ne, dass ich bin ja in Freiburg tatsächlich geboren worden, als kleiner Kron.
Das ist gar nicht so weit weg, oder?
Das ist ein Katzensprung. Ne? Also in Wahrheit haben wir in Emmendingen gewohnt und das ist ein noch näherer Katzensprung nach Ruß, wo der Europapark ist. Das heißt, schon als kleiner Kron war ich regelmäßig dank meinen Eltern im Europapark und habe sozusagen den Park über mein Leben hinweg auch mit eigenen Augen wachsen sehen, ne? Von dem, wie er damals war, quasi viele Attraktionen kommen und auch ein paar gehen sehen. Und deswegen ist das natürlich, das ist bei mir, das muss man auch mit dazu sagen, ne? Ihr seht schon auch über wenige Parks, könnte ich so einen langen Monolog über die Entstehungsgeschichte halten. Das kann ich in dem Fall, wie gesagt, auch nur dank dem großartigen Input von Charlotte Volk zu dem damaligen Projekt. Ansonsten wüsste ich da auch nur Bruchteile von. Aber ich weiß da schon deutlich mehr, weil das einfach das ist so unser Familienfreizeitpark, das, obwohl ich inzwischen viele Kilometer davon weg wohne, immer noch natürlich am stärksten davon geprägt. Das ist alles mit dazu gesagt. Aber ich habe den Park halt damit auch wachsen sehen. Ne? Also früher war das halt irgendwie 10, 15 Minuten Autofahrt. Jetzt sind es eher 6 Stunden Autofahrt. Aber wir sind auch wirklich mit einigen Unterbrechungen da, alle 2, 3 Jahre bin ich da nach wie vor halt. Ne? Und jetzt haben wir es ja endlich geschafft, Alex zusammen hinzugehen.
Ja, das war natürlich Teil unserer gesamten Sommerurlaubreise und dann eigentlich der krönende Abschluss auch so ein bisschen. Ja, wir sind ja durch Frankreich getingelt mit Camper und Wohnwagen und haben uns dann da am Ende eingefunden. Was ich ganz interessant finde, es gibt auch wieder quasi eine offizielle Fanseite des Europa Park Board, gibt es irgendwie seit 2004, also jetzt auch schon 20 Jahre alt. Und da kann man sogar auf den Link klicken, falls ihr jetzt gerade mal wissen wollt, wie sieht's denn gerade aus im Europa Park? Gibt es nämlich eine Wetter-Webcam in Rust, die ettenheimwetter.de. Und da gibt es jetzt gerade in dem Moment, wo wir die Folge aufnehmen, so ein bisschen wolkenbehangener, leicht verschleierter Ausblick quasi auf die Skyline vom Europa-Park, quasi Hotelareal. Und im Hintergrund sieht man dann Silver Star, der ja relativ hoch ist. Also falls ihr euch da jetzt schon mal richtig in Stimmung geben wollt und vielleicht auch noch nie im Europa-Park wart, könnt ihr da euch mal kurz hinklicken. Fand ich irgendwie, wird alle 20 Minuten aktualisiert.
FOMO. Aber ja, das Interessante am Europa-Park ist ja, dass er eben in diese Länder und Regionen, in europäische Länder aufgeteilt ist. Und wir können das ja einfach mal probieren. Also wer noch nie dort gewesen ist, oder wir nehmen euch jetzt mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Das klingt wie in so einem Werbespot.
Oh, auf folgen Sie uns herein.
Genau, kommen Sie mit durch den Europa-Park. Und versuchen das natürlich mal so ein bisschen anhand, da auch wieder ein bisschen Historie reinzubringen. Das allererste Land ist nämlich seit 1982 Italien. Da gibt es auch immer noch Attraktionen, nämlich Volo da Vinci. Das ist diese anstrengende Attraktion, die wir im Sommer immer meiden. Die ist total kinderfreundlich, wo man in Fahrrädern sitzt, die so oben entlang fliegen. Ne? So durch, ist schon schön, aber muss halt selber in die Pedale treten.
Du darfst halt treten und da wird sozusagen ein Großteil der benötigten Energie für den Park wird da auch erzeugt. Also die müssen immer alle fleißig strampeln. Nee, natürlich nicht, aber ja klar. Man kann sich da mit seiner eigenen Beinarbeit durch den Park treten.
Auch wenn ihr quasi auf der Suche nach Mittagessen seid im Europapark, dann müsst ihr da ein bisschen klischeegetrieben auch denken. Ne? Also wenn ihr eine Pizza wollt, dann geht nach Italien. Da ist der Pizzastand, wo ihr Pizza kaufen könnt. Weswegen ich nach Italien gehe, ist allerdings, dass die jetzt frisch neu gestaltete und auch umbenannte Geisterbahn. Das ist jetzt das Castello del Medici. Da hat sich ein bisschen was geändert, jetzt nicht allzu viel. Ich finde die Umgestaltung übrigens cool. Da gab es auch Diskussionen im Internet. Manche sind da wohl enttäuscht oder fanden es früher besser und finden es total kacke. Ich muss allerdings sagen, ich war auch immer ein Riesenfan von dieser alten Geisterbahn. Mit der bin ich als Kind groß geworden. Das ist auch wirklich eine coole Geisterbahn, sofern man Geisterbahn so versteht, dass es nicht unbedingt um den Erschreckmoment geht, ne, sondern einfach um eine aufwendig cool gestaltete Szenerie, ne, wo man eher als Besucher hindurchfährt und halt staunend irgendwelche, ach guck mal da und da hinten, ne, so eine Art Bahn ist es eher. Und die kennen wir alle, ne, weil der große Schwester davon ist in Disneyland. Das, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell heißt, ne? Dieses The Haunted Mansion oder Phantom Manor. Ja, diese fantastische Geisterbahn. Und wenn du die halt mal gefahren bist, also da reicht schon die Version in Paris, ne, die ich auch nur kenne, aber da weißt du dann, von was die sich damals halt ziemlich krass haben inspirieren lassen. Also so cool die Geisterbahn im Europapark auch immer war, sie ist eine wirklich fast schon dreiste Kopie von Phantom Manor aus Disneyland. Und ja, jetzt stimmt. So diese Umgestaltung hat sie ein kleines bisschen zwar nur, aber irgendwie doch ein bisschen mehr eigene Europapark-Identität bekommen. Das ist ja das Erstaunliche, ne? Dass so ein bisschen der Park als, wenn man das so will, was bestimmte Rides angeht, ne? Bei manchen anderen sind sie federführend und immer innovationsgebend gewesen, aber bei anderen waren sie am Anfang fast so eine Art Copycat-Park. Ne? Das betrifft nämlich nicht nur die Geisterbahn in Italien, die eben jetzt als Castello de' Medici, wie ich finde, mehr eigene Identität gewonnen hat, wie auch im zweiten Land, das da 1984 eröffnet, abgebrannt und 2020 wiedereröffnet wurde, nämlich Holland mit der Hauptattraktion Piraten in Batavia. Und da ist es ja auch so, Piraten in Batavia ist ein dreister Pirates of the Caribbean-Klon von Disney. Aber
der Karibik, genau.
Hatte schon immer eine Prise eigene Identität eben durch diese Batavia-Geschichte und hat jetzt mit dem Relaunch, also ich hoffe wirklich, es ist glaube ich niemand in dem Feuer körperlich zu Schaden gekommen, oder? Ich glaube nicht,
also
es war ein finanzieller Schaden. Deswegen genau. Würde ich sagen, weil ich wollte jetzt gerade sagen, ich hoffe, es ist niemand dabei zu Schaden gekommen körperlich, weil du musst was sagen, das Feuer hat der Attraktion gut getan, weil durch diesen zwar sehr kostenaufwendigen Relaunch hat sie sich jetzt aber endgültig von Pirates of the Caribbean gelöst und ist wirklich ein eigenständiges. Hm. Und tatsächlich, jetzt kommt's, das viel geilere Ding. Ne? Also gerade durch den Neulaunch jetzt viel neuere Techniken und Dinge, Gerüche und Stuff da drin, das gibt's im Original Pirates gar nicht. Ne? Also das ist inzwischen tatsächlich der geilere Ride, also durch diese Neufindung.
Ja. Man kann das festhalten, das macht wirklich, wirklich viel, viel Spaß. Da gibt es jetzt meiner Meinung nach auch keine große Altersbeschränkung. Klar, es gibt vielleicht mal ein paar Sachen, die so ein bisschen einen Hauch von gruseligen Abenteuer-Flair haben, aber gerade dann in Bereichen, wo man da durch dieses eingeborenen Dorf fährt und so, was sie quasi da auch für Tiefe erzeugen, obwohl man natürlich weiß, dass man da jetzt nicht 5 Kilometer in den Dschungel gucken kann, fühlt sich das doch so an, dass man da mehrere Ebenen entdecken kann und das auf jeden Fall bei einer Durchfahrt nicht belassen sollte. Also wenn man da mehrmals drauf Lust hat oder halt den Park dann immer wieder besucht, lohnt sich das auf jeden Fall, diese Fahrt immer wieder zu machen, weil man da auf ganz, ganz viele Details achten kann. Und du hast ja schon gesagt, auch nur mal vielleicht riechen und auch Sound. Also das ist wirklich sehr schön und auch da schon die Wartebereiche sehr schön gestaltet, wo man quasi in dieses Setting schon hineingeführt wird, auch wenn es mal vielleicht ein bisschen länger dauert, um man dann in den Wagen oder ins Boot kommt. Aber also,
Mit der schön gestaltete Wartebereich, das stimmt. Da sollte man einfach mal durchgelaufen sein. Sehr unterschiedlich, volle Attraktion. Also wenn ihr zur falschen Zeit kommt, müsst ihr sehr lange warten. Dann kommt einfach später nochmal. Das ist eine Attraktion, die sich im Verlauf des Tages auch mehrmals leert. Und zu bestimmten Zeiten kann man da wirklich oft recht gut reinlaufen. Muss man vielleicht ein paar Minuten warten. Hat mit die teuersten Animatronics, also diese beweglichen Puppen, die es im Europapark zu sehen gibt. Also da ist wirklich jetzt gerade in der neuen Version wirklich tolles Zeug dabei. Es ist eine Themenfahrt, also keine Angst, ne? Da gibt es so einen Mini-Drop mit dem Boot, aber es ist wirklich eine Themenfahrt. Da können ganz junge, ganz alte Leute mitgenommen werden und gehört für uns zum absoluten Highlight. Also es ist eine der besten Themenfahrten überhaupt. Ist Pflicht bei jedem Besuch, auch wenn wir die inzwischen fast auswendig mitmalen können. Aber die muss jedes Mal mindestens einmal gefahren werden.
Vielleicht an der Stelle, weil wir es schon angesprochen haben, dass natürlich so Fahrten und Rides auch unterschiedlich voll sein können, fand ich das ganz interessant, hier in so einen Foren-Eintrag gestolpert zu sein, wo es darum ging, wann ist es denn eigentlich wie voll oder was ist am meisten los? Das vielleicht hier so als Backup oder so als Info aus der Community heraus. Da wird nämlich gesagt, wenn man jetzt nicht in Ferienzeiten oder so den Europapark besuchen möchte, ist Samstag, Sonntag sind da die vollsten Tage und Montag, Freitag sind die Tage, die am wenigsten los ist. Das verschiebt sich natürlich ein bisschen, wenn Ferienzeit ist. Dann scheint es Mittwoch, Donnerstag da am vollsten zu sein und Freitag, Sonntag am ruhigsten. Und so Highlight sind natürlich so auch Feiertage, verlängerte Wochenenden. Da ist Pfingsten ganz oben dabei. Da ist es immer am vollsten. Und von den Ferien sind dann die Osterferien die, wo immer noch am wenigsten los ist. Also ja, könnt ihr mal schauen, dass man vielleicht auch nicht zu Pfingsten da einreitet. Dann da kann es schon sein, dass man dann da einige Stunden an einigen Rides steht.
Kann man an der Stelle gerne mal sagen, der Park ist meistens wirklich sehr gut besucht. Ne? Der wurde nicht ohne Grund an einem Dreiländereck gebaut. Ne? Also selbst wenn ihr guckt, dass dann hier gerade kein Ferien sind. Irgendwo sind immer Ferien, hat man das Gefühl. Trotzdem merkt man schon deutliche Unterschiede. Also wenn ihr da an einem Ferientag und dann noch am Wochenende im Sommer da irgendwie mitten in den Sommerferien reinrennt, das sind krasse Wartezeiten. Und man kann da schon auch noch Tage erwischen, ne? Gerade wenn in Deutschland vielleicht eben gerade keine Schulferien sind und man da unter der Woche trotzdem halt, ne, irgendwie, weil man ganz kleine Kinder hat, die noch nicht schulpflichtig sind oder auch ganz ohne Kinder einfach dahin geht, dann kann man schon auch Tage erwischen, wo das wirklich einen drastischen Unterschied bei den Wartezeiten macht. Aber so ist es natürlich in ganz vielen Freizeitparks. Hinzu kommt, dass der Europapark nur bedingt in diesem mit Geld kann man sich jeden Zugang erkaufen, Zeug mitmacht, wie es in manchen internationalen Parks auch leider Standard geworden ist. Es gibt hier schon Möglichkeiten. Ne? Man kann zum Beispiel, es gibt eine Virtual Line, also die bekommt einfach jeder Besucher die Möglichkeit, an der teilzunehmen. Ne? Das kann man auch eine Art Lotterie nennen, ne? Weil es gibt halt auch da nur begrenzte Plätze. Aber jeder, der ein Ticket kauft, bekommt einen Code, den kann er scannen und damit hat er Zugriff auf so virtuelle Line, wo er sich virtuell an einer Attraktion anstellen kann. Da kann man dann auch noch mal 1-2 große Bahnen am Tag schaffen, ohne sich dort 2 Stunden anstehen zu müssen, aber es ist jetzt nicht so, ne, dass ich dann wie in Disney für $500 mir so einen Super Gold Pass kaufen kann, wer es hat. Ne, das ist ja auch immer das Problem, dass dann dadurch eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Also ich finde es auch okay oder eben positiv, dass nicht nur okay, sondern positiv, dass es hier im Europapark nicht so einfach die Möglichkeit gibt, sich mit mehr Geld bestimmte Lines zu erkaufen. Das stimmt natürlich wieder nur indirekt, weil Hotelgäste dürfen eine Stunde vorher rein und da eine Handvoll Attraktionen fahren. Aber das finde ich unterm Strich auch wieder in Ordnung. Ich versuche selber ja manchmal Hotelgast zu sein und ich verstehe da beide Perspektiven. Ne? Also ich finde es ja gut, dass es nicht einfach, wie gesagt, diese Super Gold VIP Krasspässe gibt für, was weiß ich, wie gesagt, bei Disney kostet, glaube ich, aktuell $500, ne? Der neu angebotene Pass, wo du dann einmal jede Attraktion ohne jede Wartezeit fahren darf. Nun ja, aber ja, wann, ja, wohin, das ist natürlich das große Geheimnis. Wir werden es bei den einigen Attraktionen dazu sagen, wenn es wichtig ist, da am besten früh hinzurennen. Wir machen dann mal weiter mit.
Genau. Wir gehen von Holland nach England. Das ist 1988 eröffnet worden. Da würde ich sagen, habe ich jetzt bei unserem Besuch, glaube ich, nicht viel mitgenommen. Da ist irgendwie Arena of Football und das Globe Theater.
Wir gehen manchmal nach England, ohne uns an dem Pub The Three Pigs ein Bier zu holen.
Oder verstehe, weil du einen Becher haben willst zum Sammeln. Ja.
Es ist da natürlich beim Boxautomat, es ist eigentlich ein cooler Scooter. Arena Football ist ein fußballthematisiertes großes Boxauto, Indoor oder auch wenn es regnet und ihr nicht wisst, oh Gott, wohin und ihr seid in der Nähe, ja, mein Gott, dann rennt in der Arena of Football. Und im Globe Theater sind Shows. Bei Shows sind wir einfach, da seid ihr leider auch mit einigen Ausnahmen auf dem falschen Kanal. Ne? Ich bin da manchmal noch die treibende Kraft, sage immer, komm Leute, jetzt sind wir hier eine ganze Woche im Europapark, wollen wir nicht auch mal alle Shows mitnehmen und meine Familie fährt lieber 21 Mal Silver Star, anstatt sich in irgendein so Theater zu setzen.
Und so eine Show hätte ich vielleicht, also ja, die waren jetzt nicht so lange da.
Wenn du auf Shows stehst, ist mir klar.
Ja. Bitte, in welche Richtung soll das jetzt schon wieder gehen? Ja. Ja?
Und ja, nächstes Mal machen wir das. Wir hatten ja nur wenig Zeit. Genau. Aber im Globe Theater findet, glaube ich, aktuell eine Magie-Show statt und noch was anderes.
Eine Show von Magie, ne?
Eine Kochshow. Eine Magie-Kochshow und eine Magie-Show. Magie mit Magie. Ja, interessanter ist Frankreich, 1990 schon eröffnet und bis heute Highlights gibt es da.
Auf jeden Fall. Ja. Nämlich, und auch für uns Highlights, ne? Da stehen nämlich der Silver Star, das würde ich sagen, war bis jetzt die höchste Achterbahn, die ich gefahren bin, jedenfalls wo ich mich wieder dran erinnere. Wahrscheinlich erzählt mir meine Mutter dann im Nachgang, wie ich war schon x-mal im Phantasialand und bin vielleicht auch andere Dinge schon gefahren.
Ja, aber dann wollte ich mal einhaken, da würde dann die Mutter sich irren, weil du hast völlig recht, der Silver Star ist 73 Meter hoch. Und war zum Zeitpunkt seiner Eröffnung der, glaube ich, durchaus höchste und schnellste Achterbahn Deutschlands. Und ist es auch zusammen mit dem Schwur des Kernan im Hansapark bis heute. Also es gibt natürlich in Spanien, ne, in PortAventura gibt es Red Force und hinter gibt es die Shambhala. Es gibt die Hyperion in Energylandia. Also es ist immer noch die vierte höchste europäische Achterbahn. Schnellste ist natürlich auch lange nicht mehr, aber sie hat ja auch inzwischen einige Jahre auf dem Buckel. Ne? 2002 wurde das Ding eröffnet, ist von Bolligon Mabillard, ist ein typischer Kettenlift-Hill-Steel-Coaster, also wo man noch klassisch, da wird man schön hochgeliftet. Es gibt ja Coaster-Freunde, wovon ich auch einige in der Familie habe, die sagen, das ist mit der beste Teil der Coasterfahrt, dieses langsame Hochrattern mit dem unvergesslichen Sound, wo du dir nochmal überlegen kannst, ob das wirklich eine kluge Idee war, was du hier tust. Es hat eine hohe Frequenz, ne, weil das ist ein Viersitzer. Übrigens, die Außensitze sind natürlich nochmal ein Tick dramatischer, gerade was der Lift Hill angeht, wer da leichten Nervenkitzel empfindlich ist, sollte sich am besten auf den linken Sitz setzen, weil dann hängt er leicht über dem Parkplatz. Ja. Rechts hängt man über der Treppe, links hängt man wirklich über der offenen Luft sozusagen. Und die erste Reihe lohnt sich hier tatsächlich auch mal. Ne? Es ist einfach so ein, es hat ja keine Inversionen, also keine Loopings und dergleichen, sondern einfach, ne, 72 Meter hoch oder sogar 73 und dann zack, Berg- und Talbahn trifft vielleicht als Beschreibung am ehesten das Ganze, wie der Name schon andeuten lässt. Mercedes-Benz thematisiert. Da gibt's tatsächlich in Europa deutlich charmanter thematisierte Bahnen. Ja. Der ein oder andere Autofreak wird mir dafür auf die Mütze hauen und wird dann natürlich doppelt glücklich, dass er mit dem Silberpfeil hier, aber es ist ja nicht der Silberpfeil, es ist der Silverstar, sich in die Tiefe stürzen darf. Und trotzdem, es ist eine ganz, ganz tolle Achterbahn, die wir wirklich immer noch gern fahren. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding, das ist sowohl bei mir wie auch bei meinen Kindern halt so eine der ersten großen Coaster. Und das geht natürlich auch so schnell nicht weg, selbst wenn du danach irgendwie international rumreist, so wie der erste Horrorfilm, ne? Der erste große Coaster, der bleibt halt. Hm. Der bleibt und die ersten 73 Meter Silverstar, die bleiben halt auch.
Und man wird halt schon schön begrüßt, wenn man da halt auf den Parkflächen ankommt, weil da, du hast es ja schon angedeutet, da ist der Silver Star quasi lang und rüber gebaut. Also da hört man dann schon die ersten Schreie und die ersten Luftzüge, die dann über die Köpfe rauschen, während man sozusagen sich in Richtung Haupteingang zum Europapark macht. Bei mir ist es ja auch immer wieder so ein leidiges Thema, wie schlecht wird mir? Da muss man festhalten, da ist der Silver Star durch diese, Bergtalfahrt auf jeden Fall prädestiniert, dass mir da nicht wirklich schlecht wird, also ganz schlecht sei mal ausgeklammert, aber noch am entspanntesten, weil es halt nicht diese Loopings oder Korkenzieher-Turns oder Sachen gibt. Ein bisschen schade ist, wenn ich mich da richtig dran erinnere, ist sozusagen der Moment, wo Fotos geschossen werden. Da haben wir im Europapark andere schöne Momente haben können mit quasi Fotopoints in der Attraktion. Sozusagen das Ende vom Silver Star, das war jetzt nicht ganz so überzeugend, aber
generell, ne? Also wer da irgendwie gern noch ein paar 100 Euro extra mitbringt und sie schon auf Gold VIP Super Fotopass wie in den Disney Parks eingestellt hat, der wird auch hier enttäuscht. Ne? Dem Geld ausgeben sind hier unverständlicherweise Grenzen gesetzt. Das hat mich beim Fotopass am meisten irritiert. Es gibt wirklich erstaunlich wenig Attraktionen, man muss die alle einzeln kaufen, kurz gesagt. Ich kann hier keinen Fotopass erwerben, zumindest Stand heute.
Mag oder sein, wir waren nicht in der Lage.
Geändert haben. Nee, ich wäre schon in der Lage. Ja, meinst du, das hätte man irgendwo anders speziell erwerben können? Nee, ich glaube, es gibt es einfach nicht. Ich und dann auch noch sowas, wie du es auch schon sagst, ungünstige Fotospots wie ein Foto beim Silverstar, nicht beim First Drop oder so, sondern wirklich bei der letzten Break, wo eigentlich das ganze, der ganze Spaß schon fast vorbei ist. Warum fährt man überhaupt eine Bahn, die keine Loopings hat, fragen vielleicht manche ungeübten Achterbahnfahrer. Das ist natürlich einerseits einfach eine aufregende Geschwindigkeit von 127 km/h, aber die ist es letztlich auch nicht, sondern es ist die Airtime, also dieses Gefühl der Schwerelosigkeit, was ja auch, wie ich immer wieder sage, viele Leute, die keine Achterbahn fahren, haben da eine falsche Vorstellung, die denken noch an diese negativen G-Kräfte, die diese alten Rummel-Achterbahnen oft mit sich gebracht haben, der klassische Vierer-, Fünfer-Looping, ne? Die drücken so in den Sitz und dann dieses Gefühl, oh Gott, mir tut die Schulter weh und der Hals und alles tut weh. Ich
fand schon dreimal mit dem Kopf irgendwo gegengeschlagen.
Das ist wie Monopoly, vielen Leuten quasi den Spaß am Brettspiel verdorben hat. So haben viele schlechte Achterbahnen von Rummeln, in die frühe Kinder gezwungen wurden mitzufahren, den Spaß an Achterbahnfahren für immer verdorben. Da musste ich deswegen auch lange auf meine Frau damals einarbeiten, bis die mal so einen modernen Coaster gefahren ist. Und der Silverstar würde, auch wenn wir sagen, es ist eine alte Bahn, würde trotzdem in diese Kategorie mehr noch moderner Coaster zählen. Ne? Da hat man auch gar keine Schulterbeschränkung, sondern man wird mit so einem coolen System einfach so quasi die untere Körperhälfte wird halt eingeschnürt, sodass man nicht mehr auf dem Sitz aufstehen kann, selbst wenn man wollte. Also das ist bombensicher, da ist noch nie jemand rausgeflogen, keine Sorge. Aber überhaupt diese Art Sitzbau ermöglicht erst dieses Gefühl von Airtime, also dieses Gefühl von Schwerelosigkeit, ne, dass man, wenn dann so ein Hügel nach oben, man fährt halt schnell so einen Hügel nach oben an und hat das Gefühl halt für eine kurze ein, zwei Sekunden leicht vom Sitz abzuheben. Und das macht die Bahn so gut und auch zeitlos gut, weil Airtime ist, wenn man mich fragt, beim Coasterfahren eigentlich das Schönste aller Gefühle. Und das ist das, was die Bahn sehr viel tut. Also da hat man wirklich insgesamt ist man mehrere Sekunden geschwebt, wenn man Silverstar gefahren ist.
Ja, also von meiner Seite auch quasi erste Silverstar-Fahrt gedanklich. Jetzt dieses Jahr kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, lasst euch da mal drauf ein. Du hast schon gesagt, ne, wenn man eher rechts sitzt beim Hochliften, dann sieht man da ein bisschen mehr Treppe, falls man sich da ein bisschen wohler fühlt. Ansonsten, falls ihr die Freiheit haben wollt, dann eher auf der linken Seite. Um vorne zu sitzen, gibt es auch eine extra Line, muss man ein bisschen länger warten, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt aber noch eine weitere schöne Sache in Frankreich, nämlich eine große, runde Kugel, die auch sehr massiv da steht und die beinhaltet nämlich den sogenannten Eurosat. Das ist dann ja ein Indoor-Coaster. Das ist also jetzt vom Fahrfeeling schon was anderes als der Silverstar, weil hier könnt ihr euch natürlich vorstellen, in dieser Kugel sind jetzt relativ viele Meter Bahn reingebaut worden. Das heißt also, man fährt relativ eng hoch in so einer Spiralform nach oben, um dann in der Kugel natürlich auch in rasanten, engeren Kurven dann wieder nach unten zu sausen. Und das Ganze ist auch doppelt bespielt. Es gibt also den Cancan Coaster, Moulin Rouge Theme und dann gibt es den VR Coaster über einen anderen Eingang. Ist quasi die gleiche Bahn, aber dann kriegt man da eine VR-Brille und das wird dann auch immer umgethemed. Da gibt es also unterschiedliche Themen. Dieses Jahr ist es Phantom der Oper gewesen. Es gab aber auch schon mal sowas wie Valerian, na, der sich vielleicht noch an den Film erinnert. Da ist man dann
hallo, auf diese, Veronique, bitte nicht unterschlagen. Valeria und Veronique.
Ah, okay, sorry. Macho. Sorry an der Stelle. Ich muss mal nachschieben, ist alles gut. Und das hat jetzt auch hier für schöne, warme Gefühle gesorgt, weil wir waren ja mit der ganzen Family da und meine Frau hat sich sozusagen auch in die Gefilde der Achterbahnwelt gewagt. Und da bedarf es ein bisschen Vorbereitung. Da werden wir dann, wenn wir sozusagen so ins Königreich der Minimoys kommen, kommen wir sozusagen auch noch. Da haben wir Jule so ein bisschen vorgewärmt. Genau. Und dann hat der gute Kron sie so ein bisschen angestachelt und wir sind dann alle zusammen in den Cancan Coaster gestiegen. Quasi seit vielen, vielen Jahren dann eine schnellere, größere Achterbahn, die meine Frau dann auch quasi mal mitgefahren ist. Und so ein bisschen zum Leidwesen meiner Tochter, weil als wir dann da runtergejagt sind, hatte meine Tochter eher die Befürchtung, oh mein Gott, jetzt geht's ihrer Mutter quasi irgendwie schlecht und das wiederum ist ihr so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Aber meine Frau und ich, wir saßen hinten, hatten da viel Spaß in den engen Kurven und sie konnte das dann doch auch sehr genießen. Also ich glaube, das Anstehen und Hochlaufen hat mehr in ihrem für ihren Puls da gesorgt, als wir denn da runtergerauscht sind, quasi in engen, schnellen Kurven, findet halt im Dunkeln so ein bisschen schwarzlichtmäßig beleuchtet statt. Also ist auch, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, da mal wieder anzufangen, weil man halt nicht so viel sieht, wie hoch ist man gerade, wo schmettert man vielleicht gerade vorbei oder nicht. Also da werden so ein paar Sinneseindrücke quasi die Optik so ein bisschen genommen und aus meiner Sicht macht es sogar ein bisschen angenehmer. Ja, oder? Was würdest du sagen, Kron?
Ja, also bei mir ist der Eurostat, da muss ich ja auch schon wieder, ne, da denke ich, jetzt fängt er wieder an mit seinen Kindheitsgeschichten. Aber der Can-Can Coaster, den, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein Relaunch, ne, das war früher eine der ersten Dunkelachterbahnen und ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung einer der allerersten, also zusammen mit dieser Achterbahn im Holiday Park, das quasi mein erster Looping meines Lebens ist, ist der Can-Can, sondern die Eurostat, die erste Achterbahn, ne? Also die wird 1989 eröffnet, da bin ich 10 Jahre alt und ich weiß noch, dass ich beim allerersten Besuch, wo die ganz neu ist, quasi noch zu klein bin und die nicht mitfahren darf. Also ich will dann schon, stehe mit meinen Eltern da schon an und werde dann quasi unten, bevor man hochgeht, in die Kugel, ne? Die silberne Kugel, auch eins der Wahrzeichen des Europaparks bis heute oder das Wahrzeichen des Europaparks, darf dann da nicht mitfahren. Im allerersten Jahr, wo die Bahn neu ist. Und dann irgendwann, ne, die Rückkehr, ich bin endlich jetzt nochmal 3-4 Zentimeter gewachsen, keine Ahnung, und darf jetzt rein und fahre zum allerersten Mal Eurostat. Und ja, es muss mir ja irgendwo gefallen haben, weil aber trotzdem, ich weiß auch noch, dass ich wahnsinnig aufgeregt war. Ne? Das kommt natürlich mit hinzu für mich als Kind, diese Kugel. Ne? Ich weiß ja nicht, was da drin vor sich geht. Das ist Vor- und Nachteil von anderen Bahnen. Man kann dann sehen und sagen, nee, danke, für mich nicht. Aber das war für mich ja ein Mysterium. Ne? Und dann wird man im Jahr davor noch aussortiert. Ne? Oh nee, du bist zu klein. Du darfst da wirklich nicht rein, obwohl ich mit meinen Eltern dort anstehe. Ne? Was in aller Welt geschieht in dieser Kugel? Das heißt, das hat schon dazu beigetragen, dass meine erste Fahrt sehr aufgeladen war. Ne? Nochmal ein Jahr Wartezeit. Dann irgendwann bin ich groß genug, in diese Silber eine Kugel hineinzugehen. Ne? Wie eine Diskothek oder sowas. Ne? Oh mein Gott.
Es war härter, als in Berghain zu kommen.
Es war härter, als das erste Mal ins Berghain zu gehen. Ja? Und dann bin ich da drin. Ne? Und wer mal Eurostat gefahren ist, der wird auch das miterlebt haben. Ne? Das ist ja, man fährt diese engen Kreise halt erstmal hoch. Also der Lift Hill findet ja da im Kreis statt, wie auch in der Euromia übrigens. Und der hört ja gar nicht auf. Also wer für sowas empfindlich ist, ne, und denkt, man hat sich jetzt gerade hier überwunden mitzufahren, ne, oder für den ganz kleinen Minikron, der zum ersten Mal im Dunkeln in der großen, in der Erwachsenenachterbahn sozusagen sitzt. Und dann hört der Lift, der hört ja einfach nicht auf. Ne? Man fährt einfach endlose Kreise nach oben und irgendwann hat dann, damals war das ja noch im kompletten Space-Theme, dann der Countdown eingesetzt. 10. Nein. Und wenn du halt bei 1 warst, ist dann der Wagen aus diesem inneren Lifthill ins große Innere der silbernen Kugel und da halt im Dunkeln, beziehungsweise sind wir mal ehrlich, im Halbdunkel seine Strecke absolviert hat. Es war schon cool, ne? Es ist auch tatsächlich die einzige Achterbahn, von der ich ein T-Shirt habe. Und zwar quasi, weißt du, sowas wie Farewell Eurostat, als dann klar war, die wird jetzt abgeschafft und es kommt dieser neue Relaunch. Ich habe keine Achterbahn T-Shirt Collection, was viele von euch jetzt schockieren wird. Nee, aber ich habe tatsächlich ein Eurostat-T-Shirt. Das ist eines der wenigen Achterbahn-T-Shirts, die ich habe. Und dieser Relaunch, den finde ich auch super cool. Also mir gefällt es wirklich, ist ein Family-Coaster und so muss man den auch verstehen. Ne? Da darf man jetzt nicht, es war mir zu lame. Der erzählt ja sogar eine Geschichte. Jetzt hat er dieses französische Can-Can-Thema. Ne? Man fängt an, Absinth zu trinken. Also wenn man losfährt, sieht man auch einen Stapel leerer Absinthflaschen neben sich liegen in der Bahn. Also es gehört mit zur Thematisierung der Bahn. Man fährt hoch am Eiffelturm entlang. Also man trinkt den Absinth und geht dann im Kreis tanzen, torkelnd, betrunken, fröhlich am Eiffelturm mit seiner Herzallerliebsten und stürzt dann im wahrsten Sinne des Wortes ab. Ja, im Absinthraut stürzt man ab ins Rotlichtviertel, ne? Wenn man so möchte.
So wie diese Sachen immer enden dann.
Ja, natürlich.
Halt, ne?
Ja. Und das ist die Geschichte, die in meinen Augen familienfreundlich von Can-Can Coaster erzählt wird. Und allein das finde ich finde ich schon mal sehr modern, ne? Also das und frech. Also das ist eben nicht der x-te Superhelden und tausendste, sondern dass wir da so eine Prise klischeebeladenes, aber trotzdem witziges Frankreich erleben dürfen.
Mhm. Ja. Ja, auch dann, ein Favorite. Also auf jeden Fall, hat viel Spaß gemacht. Meine Frau hat danach auch gesagt, es war alles gut und schön. Von daher ist es auch schon mal eine Auszeichnung, kann man fahren, auch wenn man vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist. Und dann wandern wir mal weiter nach Österreich, 1992. Ja. Das Ganze eröffnet dieser Bereich. Da haben wir dann sowas wie den Alpenexpress, Wildwasserbahn, die Tiroler Wildwasserbahn. Und den Alpenexpress, den ist meine Frau, glaube ich, davor mit deiner Frau gefahren, auch Teil des Warm-up-Programmes. Das wiederum hat...
Hat dir nicht gefallen?
Naja, also da fand sie dann den Cancan-Coaster doch irgendwie ein bisschen schöner.
Der Alpenexpress ist also ein klassischer Main-Coaster. Der ist nicht so gut wie der Main-Coaster zum Beispiel im Phantasialand, der diese drei Lift-Hills hat und einfach gar nicht mehr aufhören will. Der Alpenexpress Enzian ist ein klassischer Main-Train. Ne? Das ist auch eine familienfreundliche Achterbahn, wo man auch schon als junges Kind, wie ich, mich hat der auch... Grottenblitz hieß der, glaube ich, früher mal. So haben wir ihn auf jeden Fall immer genannt. Und ich glaube, hieß auch wirklich früher mal Grottenblitz. Das wurde dann der Alpenexpress Enzian. Den könnte man sich heute fast sparen, wenn er nicht zu einem dieser VR-Coaster umgebaut wurde. Also der hat immer noch 80% normale Plätze, aber die letzten beiden Wägen sind für VR. Man kann sich da wo extra anstellen. Kriegt dann auch für einen kleinen Aufpreis, kann man da 4, 5, 6 verschiedene Filmchen fahren. Und das ist VR-Coaster für Einsteiger. Ne? Also bevor man sich vielleicht in die auch teurere Kuppel wagt, wo jetzt Phantom der Oper gethemt, da so eine VR-Orgie abgerissen wird, ne? Auch mit Boarding im VR übrigens, was für mich immer noch einzigartig ist, hatte ich sonst noch bei keiner anderen Bahn. Also Phantom der Oper wird die VR-Brille aufgesetzt, bevor man in die Bahn steigt und man boardet schon im gethemten Look im Phantom der Coaster-Setting. Das ist schon ziemlich cool. Das hier ist dann der klassische VR-Coaster, ne? Man kriegt halt eine Brille, zieht die auf und während die Bahn da halt eigentlich nur harmlose Dinge tut, passieren im Film viel größere. Und da das halt so eine familienfreundliche Bahn ist, kann man das halt genau da einfach mal gut erleben, ne? Wie viel in VR, die VR muss es ja nur andeuten, ne? Dass überhaupt eine Bewegung in die Richtung stattfindet, kommt VR zugute und man kann quasi in VR einen krasseren Coaster fahren, in Anführungszeichen, als er in Wirklichkeit ist. Um die Wahrheit zu sagen, passiert dann im Alpenexpress auch das, was oft mit so früher VR-Technologie passiert. Ne? Der Film ruckelt, es bleibt man mal kurz hängen, es ist nicht perfekt gesynkt. Also ich fahre halt all diese Filme durch und es funktionieren halt nicht alle immer gut, wie bei VR-Rutschen in München. Oder es ist halt alles so, ne? Es ist halt irgendwie noch, steckt noch in den Kinderschuhen, die Technologie. Und auch beim Phantom der Oper ist es nicht 100% von Fehlern geweiht. Ne? Das Programm kriegt sich dann immer wieder und okay, ich muss hier jetzt noch, ja, und resettet sich quasi, um dann wieder die Bewegung richtig zu machen. Aber es ist leider nicht alles so perfekt. Aber trotzdem mag ich das total, dass da überhaupt mit solchen Sachen experimentiert wird. Ne? Können wir an der Stelle auch mal einwerfen, bei wem der Geldbeutel jetzt wirklich locker sitzt. Der kann auch noch außerhalb vom Europapark Julbi machen. Das ist so eine externe VR-Attraktion, die richtig viel Schotter nochmal extra kostet, wo man dann auch in einem in so einem Areal mit der Brille rumläuft und dann aber teilweise auch in Kontakt mit echten Gegenständen wie ein Hebel, den man umlegt, ein Rad, das man dreht, die wirklich dann da sind. Also so ein kleiner Mix aus und Kombination aus echtem Rumlaufen und VR. Und das ist schon eine richtig coole VR und eine sehr extrem moderne VR-Erfahrung. Aber wie gesagt, die ist nicht grundlos, nicht innerhalb des Parks, sondern es kostet fast nochmal so viel wie der Parkeintritt selber. Wenn ihr das machen wollt, überlegt euch's gut. Ne? Nur wenn ihr sowas wirklich mögt und Fans seid und euch so ein extra Geld nicht schmerzt, dann lohnt sich das schon. Und dann lohnt sich generell durch diese genannten Dinge, ne, ich kann hier 5 Filme ausprobieren, ich kann Phantom der Oper machen, ich kann dann noch Julbi machen. Es gibt, wie gesagt, schon einige VR-Attraktionen, so overall im Europapark. Das Snorkeling-VR mal vorweggegriffen, im Rolantica kann ich ja sogar in VR schnorcheln. Ziemlich cool. Ansonsten, Tiroler Wildwasserbahn, klassischer Timbur hier, ne, in so einem Holzstamm einfach.
Genau, der Lok, ja.
Auch Teil dieses zweiten Feuers geworden, das du ja vorhin schon erwähnt hast. Ne? Einmal brennt uns komplett Piraten von Batavia ab und einmal brennt so ein bisschen das alte Österreich mit noch anderen Teilen ab. Das ist auch inzwischen komplett wieder aufgebaut. Das war im Prinzip, als wir jetzt da waren, die Neueröffnung. Und jetzt ist die Tiroler Wildwasserbahn fast ein Tick cooler, weil sie auch so ein bisschen gethemed ist. Ne? Man gibt da jetzt so ein gethemedes Österreich, wo man durchfährt, so eine Minenexplosion, wenn quasi außen ein Kind da steht und so die Explosion auslöst. Dann gibt es auch, während wir da mit dem Holzstamm durchschippern, auch eine Explosion in der Mine. Also im Kleinen ist immer noch gerade von den Drops eine ganz klassische, ne? Also da erlebt man keine spektakulären Dinge. Und auch ganz kurz erwähnt, Josefinas kaiserliche Zauberreise. Hey, was ist das denn? Na, das hat den ein bisschen zu Recht in die Kritik geraten.
Ach, das war diese Dschungelsafari.
Ja, genau. Das war diese mit Rassismusvorwürfen konfrontierte alte Dschungelsafari. Ne, quasi komplett ersetzt.
Das wo ist wir jetzt ja, so kleine, eher so, so trollwesige.
Ja, das, ja. Nee, das ist nochmal, das sind jetzt wirklich eher so Wiener Kaffeefahrt. Ne? Das ist jetzt ja. So, ich weiß, den haben wir, glaube ich, an dem Tag, als wir zusammen waren, hast du es nur von außen gesehen. Das ist so, nur die Wiener Kaiserin begibt sich in ihr Blumenbildchen. Und
ja, doch. Aber war das nicht quasi das Theme doch, dass da so kleine Feen oder Trolle darum vorstellten?
Ja, mag sein. Ja, mag sein, dass da auch noch
irgendwelche Feen. Also es ist schon eine sehr bizarre
Mischung. Also insgesamt in Österreich auf jeden Fall. Also das geht dann auch über in diese eben Gebirgssteinwelt. Da gibt es wieder eine Europapark eigens erfundene so Subtrolle, also so eine Subtrollart, so, die da irgendwelche Edelsteine in den Höhlen machen. Aber ob die bei Josefina, da gibt es bestimmt Überschneidungen, aber da kann man quasi auch, ne, so mit, ja, das ist wirklich, ja, knallige Frau, ne? Das Tolle, man kann spektakuläre an Josefinas kaiserliche Zaubereise ist aber, dass man da Getränke mit an Bord
der gepflegte Cocktail, Kenner,
das,
ja.
Ja, das macht wirklich fast keiner, weil man es im regelstrengen Deutschland eigentlich überhaupt nicht erwartet und auch nicht im Europapark, wo auch natürlich strenge Regeln gelten, dass man mit einem Cocktail boarden darf auf Josefinas kaiserliche Zauberreise. Das ist hier die Empfehlung. Doch, es geht. Schaut euch mal die Warntafel genau an. Man erwartet nicht, dass es draufsteht, aber das steht Speisen und Getränke erlaubt. Das heißt, ihr könnt euch wirklich eure Snacks holen oder euren Drinks holen und dann ist die Fahrt, und ich glaube, dafür ist sie auch gemacht, ne? Weil sonst ist es wirklich gähnend langweilig. Aber da mit einem einfach Mittagscocktail, die Kinder eine Pommes, ne, und dann sich da einmal kurz durchschippern lassen und nebenher den Cocktail schlürfen. Dafür ist es dann natürlich wieder geil. Ich finde, es wird viel zu selten kombiniert, das Essen, Trinken mit der Fahrt selber. Da ist Europapark auch federführend. Ich bin überhaupt kein Fine-Dining-Mensch. Ne? Mich kannst du mit so feiner Sterneküche jagen. Aber das Konzept von Adrenalin, das sie hier auch haben, extern, also ein richtig teures Menü, wir reden jetzt hier von mehreren hundert Euro, ne? Euro mit Essen, mehrere Gänge und Wein, aber mit dem besonderen Gag, dass zwischen den Gängen die Stühle auf einem magnetisierten Boden wegfahren. Also wir als Gäste fahren mit dem Stuhl in Seitenzimmer, erleben da zwischen den Gängen eine Performance in einem Nebenzimmer und fahren dann wieder zurück an den Tisch und waren mit unter Umständen nicht mal alle im gleichen Nebenraum. Also kurz gesagt, Europapark scheint auch da interessiert zu sein, solche Dinge zu kombinieren. Und wenn ich jemals im Adrenalin gewesen sein sollte, was durchaus auf meiner Bucketlist steht, einfach 500 Euro für ein Essen ausgeben, nur um im Stuhl in so ein Zimmer zu fahren, ja, dann werden wir hier bestimmt noch mal drüber berichten. Das sollte ich ja eh mal sagen. Dann machen wir eine Folge drüber.
Ja, sehr schön. Auf jeden Fall.
Okay, wir gehen weiter nach Skandinavien.
Wir gehen nach Skandinavien und da, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir quasi das Rafting, Fjordrafting auch gemacht, also die Raftingbahn, ja, die sozusagen auch schöne Splashes hat, je nachdem natürlich, wo man sitzt, wie man sitzt, sich gerade dieses Raftingboot dreht, hat auch da wieder die Möglichkeit, dass Leute von außen auf einen einwirken können und einen nass machen können, wenn sie da richtiges Timing haben. Und ja, da hatten wir auch eine schöne Raftingfahrt alles hat geklappt. Man wurde nass oder hatte auch ein bisschen Glück.
Solides Rafting. Und Snorri-Touren gibt es da. Ja. Das ist jetzt eher für die kleinsten Besucher. Wer Technik interessiert ist und gerade wie sind technologische Entwicklungen auch im kleineren in Freizeitattraktionen interessant findet, der kann sich auch so in Snorri-Touren verirren. Die ist nämlich erst 2019 eröffnet worden und macht so ein paar kleinere technische Spielereien, wie man sie zum Beispiel auch vom Ratatouille-Ride in Disneyland kennt. Und zu Disneyland wird noch eine Folge kommen. Ja, der schaut da mal rein. Wir können aber auch gleich weitergehen in die Schweiz. Die gibt es seit 1993, also im Europapark seit 1993. Und da gibt es jetzt so Sachen wie die Schweizer Bobbahn und den Matterhorn-Blitz. Der Matterhorn-Blitz ist eine witzige, wilde Maus-Variante. Die würde ich auch immer noch empfehlen, die mal mitzunehmen. Die kann man eben auch schon mit jüngeren Kindern fahren. Was ihr euch theoretisch schenken könnt, wenn ihr da nicht irgendwie aus nostalgischen Gründen oder auch aus Completionism-Gründen dran interessiert sein, die Schweizer Bobbahn. Ne? Bobbahn, ja, in meiner Familie kommen die gar nicht gut an. Ich fahre die manchmal ganz gerne. Und die hier hat natürlich einfach, die ist halt auch schon ein bisschen alt und inzwischen nicht mehr mit anderen Rides im Park konkurrenzfähig. Also wenn ihr es eilig habt, dann könnt ihr euch im Zweifel die Schweizer Bobbahn auch schenken. Interessant wird's im nächsten Themenbereich in Spanien. Seit 1994 gibt's den. Da gibt's gar nicht so viel, ne? Da ist auch eine Arena, wo dann irgendwelche Shows stattfinden, wo dann, glaube ich, auch manchmal so Ritter-Turnierkampf-ähnliche Shows stattfinden. Aber das wirklich Coole in Spanien, und da bin ich viele Jahre selber dran achtlos vorbeigegangen, bis ich irgendwann zufällig mal drin gelandet bin, ist das Karussell Columbus-Jolle. Und das ist sozusagen mein Geheimtipp an Karussells im Park. Das Karussell Columbus-Jolle in Spanien. Es ist absolut das beste Karussell des Europaparks. Und ist wirklich, wenn so Karussells öfter wären, außer vielleicht in der thematischen Gestaltung und der Betitelung. Aber das, was das Karussell macht, ist wirklich super cool. Da sitzen wir in so kleinen Schiffen und umkreisen quasi so ein Kastell, das wir angreifen. Und jetzt ist es aber so, es ist ein schnelles Karussell, ne, mit so Wellenbewegungen. Und wenn ich jetzt an dem Rad drehe, also an meinem Steuerrad, dann dreht sich wirklich mein Schiff, ne, um 180 Grad, kann ich quasi so, dass meine Kanonen dann auf diese Festung in der Mitte zeigen. Und dann kann ich auch noch, wenn ich einen Knopf drücke, quasi imaginär diese Kanonen abfeuern. Also wir kämpfen in dieser Karussellfahrt wirklich mit unseren Jollen gegen diese Festung. Das ist ein unterschätztes Kleinod. Ne? Also wirklich, auch wenn ihr Karussells schon lange abgeschrieben habt, mein Sohn und ich, für uns gehört, seit wir die Columbus-Jolle entdeckt haben.
Ist ein Must-Have.
Es ist ein absolutes Must-Have. Wir können aber jetzt direkt weitergehen nach Deutschland.
Ja, da betritt man den Park, ne? Oder gibt's?
Also streng genommen, es gibt schon auch gerade für Hotelgäste andere Eingänge, aber der Haupteingang ist immer noch über Deutschland rein. Und da ist dann, deswegen würde ich das aber am Anfang gar nicht machen, weil das sich dann oft gerade in den ersten Stunden des Parks lange Wartezeiten ergeben. Das ist die erste große Attraktion, über die wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Ich würde da erstmal dran vorbeigehen und gucken, dass ich eine der großen Achterbahnen abfrühstücke und dann später, im späteren Mittag oder Nachmittag zurückkomme und dann mich am Voletarium anstelle. Das ist nämlich auch was oft unterschätzt wird. Ich halte es für eine der besten Attraktionen des ganzen Parks. Es ist übrigens die teuerste Attraktion des ganzen Parks. Es ist keiner der Coaster, die da stehen haben, sondern es ist tatsächlich, gut, Voltron habe ich tatsächlich da gar nicht gegengerechnet. Aber sagen wir mal, es ist eine Attraktion, die einen Kostenfaktor wie eine Riesenachterbahn hat oder sogar noch teurer. Es ist so ein Flying Theater, also eins dieser Kinos, wo so ein bisschen Fliegen simuliert wird, wo man halt auch so eine thematisch passend zum Europapark, auch so eine Europa-Rundreise aus Luft-Vogelperspektive quasi durchgeht, auch so ein bisschen mit Geruch und ein ganz kleines bisschen Wind und Wasser, aber das ist gar nicht der Hauptteil, den kriegt man zum Beispiel, wenn man in der Mitte sitzt, auch gar nicht mit, sondern es ist wirklich dieses richtig coole Gefühl, fast auch da schwerelos in diesen speziellen Kinosesseln, die fahren halt so leicht vor, ne, und schweben so in dieser riesigen Kino-Ding, das ist einfach saugeil. Da werfe ich dem Europapark nur vor, dann seit der Eröffnung dieser Film einfach nicht geändert hat. Ne? Da ist einfach der Nährboden in diesem Theater, was wieder spektakulär ist und wie die auch wieder die Warteschlangen vertausendfachen könnten, wenn die da einfach mal, ne, irgendwie mal einen neuen Film reinbringen. Ich kann den jetzt schon auswendig. Es gehört trotzdem zum Pflichtprogramm. Ich finde es nämlich wirklich toll. Wer das gar nicht kennt, es ist auch bis jetzt das beste Flying Theater, in dem ich gewesen bin. Ist halt wirklich groß. Also macht es unbedingt mit, wer gar keine Vorstellung hat, was das ist. Da kann man auch mit jungen und alten Menschen rein. Es ist keine Achterbahn. Die Bewegung an sich ist nicht groß, die der Sitz macht. Wie in diesen alten Kinos, ne, wo der Sitz so ein bisschen wackelt. Nur das halt jetzt in furchtbar modern und eben nicht mit Gewackel, sondern eben auch da einfach einem positiven Gefühl des Fliegens. Ja. Dann Russland.
Ne? Ja, Russland. Das
ab 98
gibt's ja. Hast du vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, Euromir, als wir quasi über den Eurosat gesprochen haben, wie das quasi serpentinmäßig nach oben geht. Euromir habe ich dieses Mal, oder als wir jetzt da waren, sind wir nicht, also ich bin es nicht gefahren, ich weiß gar nicht, ob ihr es gefahren seid. Ich kann dazu nur sagen, und das sehen wahrscheinlich auch viele, dass das dann doch einer der überholtesten Coaster ist. Es gibt hier auch in diesem Fanforum auch so eine Sache, welche Bahn sollte renoviert werden? Gab es da mal eine Umfrage vor ein paar Jahren? Da haben zwar jetzt auch nur ganze 72 Leute mitgemacht, aber mit 24% hat dann Euromir da quasi den Titel abbekommen. Diese Attraktion sollte man doch vielleicht jetzt mal erneuern.
Ja, zu Recht. Ja. Also das ist schon auch ein witziger Coaster. Der hat auch immer noch, ne, so ein Stahlachterbahn, ist so ein Spinning-Coaster-Ding und damit einer der ersten, die aber natürlich, also wer sich da jetzt so ein Ride to Happiness vorstellt, nein. sondern die Urzeit der Spinning-Coaster, die, außer dass der Wagen sich drehen kann, ne, und man quasi die Abfahrt, je nachdem, ob man vorwärts oder rückwärts boardet, einmal vorwärts und rückwärts erleben kann, weil der Gag ist halt, wenn ich vorwärts einsteige, dann dreht sich der Sitz einmal und ich fahre die Abfahrt in Wirklichkeit rückwärts, und wenn ich rückwärts einsteige, dann dreht er sich und ich fahre sie vorwärts, oh Überraschung. Und es hat auch diesen Lift, ne, wo ich halt im Dunkeln so ewig lang hochdingse, und das ist der coole Part. Und auch oben rausfahren, dann kommt so eine Art, könnte man fast als wilde Mausteil beschreiben, weil ich dann da oben quasi so enge Kurven fahre, die wirklich weit oben sind, und das macht Spaß. Aber sobald es dann losgeht und der First Drop und so weiter kommt, ist das eigentlich nur noch eine Kopfschmerzvermeidbahn. Meine Frau fährt die gar nicht mehr, weil die hatte wirklich mal einen ganzen Tag davon dann Kopfschmerzen. Also sie ist einfach echt veraltet. Ist eher ein, ja, wegen diesem Spinning-Coaster-Ding, ne? So ein, ist vielleicht immer noch ein seltener Coaster-Typ, aber ja, wir fahren die tatsächlich immer noch. Ich fahre die immer noch mit meinen Kindern, aber selbst für die ist es schon Nostalgie. Ne? Mhm. Die fahren wir halt aus nostalgischen Gründen, aber eben, die könnt ihr wirklich auch getrost weglassen, wenn ihr keine Completionism.
Und vor dem Euromir ist da irgendwie noch so, ist da auch, kann man da irgendwie ein Modul der ISS irgendwie bestaunen, oder ist da auf dem Vorplatz noch irgendwas?
Das ist schon cool, das ist halt, wir sind ja im thematischen Themenbereich Russland, und da gibt es tatsächlich so ein Euromir-Nachbau, also so ein Nachbau, ne, der.
Ja, okay, das ist das dann auch, ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, als Kind dachte ich immer, es seien noch Originalteile irgendwie damit rein verwurstelt, aber ich glaube, das ist alles ein Nachbau. Mhm. Aber es ist schon cool geteamt, ja. Das ist schon vielleicht auch mit ein Grund, warum das Ding da immer noch steht. So, das ganze Außending sieht schon, hat so Retro-Charme, würde man heute sagen. Weiter nach Griechenland, im Jahr 2000 eröffnet, da gibt es so Sachen wie die Wasserachterbahn Poseidon, also so eine Mischung, ne? Das ist eigentlich auch ein Stahlcoaster, der dann aber halt auch mal ins Wasser reinfährt. Mhm. Es gibt, tatsächlich ist es immer noch ein nicht allzu häufiger Coaster-Typ, und wenn man sich ganz aktuelle Insta-Videos und ähnliches bei Mac oder Mack Rides anguckt, dann sieht man, und das tun sie schon seit ein paar Jahren, dass sie weiter mit einer Modernisierung von dieser Art Element experimentieren. Und da wohl, als wenn, ich erwarte so eine der nächsten Großattraktionen im Europapark, dass das eigentlich wieder in so eine Richtung geht. Also so ein Wagen, der aus dem Wasser rausgehoben wird, ne, da irgendwie einen Drop erlebt und dann den Drop wieder ins Wasser reinmachen kann. Und da haben sie jetzt wohl irgendwas entwickelt, wo die Boote einfach viel, viel manövrierfähiger und so sind. Weil man merkt es der Poseidon halt schon auch an. Wir fahren die auch immer noch gerne, aber es ist auch immer noch ein Nostalgiefaktor. Und in Wahrheit, ne, wenn die dann dieses schwere Boot in diese schweren Kurven, das ist schon auch wirklich, ne, im Sitz anspannen, gucken, dass man jetzt hier ohne blauen Flecken dann an den Teil kommt, der dann cool ist, wo man dann eben den Superdrop ins Wasser hat, wo es halt viel spritzt. Aber Fahrspaß. Also da gibt es schon Bahnen, die wesentlich mehr Spaß machen. Ist schon ein cooles Ding, aber es wird Zeit, dass man das Thema Wasserachterbahn mal ein bisschen modernisiert. Und auch in Griechenland gibt es aber natürlich noch, genau, für junge Leute Pegasus, die Youngster-Achterbahn. Das ist auch eine tolle Familienachterbahn, wenn ihr kleinere Kinder dabei habt, eine modernere, eine Smoothe, die gibt es seit 2006. Und Abenteuer Atlantis ist auch noch ein Pflichtprogramm bei uns. Das ist nämlich so ein Score-Shooter. Ne? Den sind wir, glaube ich, alle zusammen einmal gefahren.
Ja.
Wo man mit so Laserpistolen halt auf so eine, in der Unterwasserwelt auf so verschiedene Fische und Sachen schießt. Ne?
Ja, ich glaube, was ist es? Die roten Targets und Sachen, das sind die, die da am meisten Punkte bringen. Da kann man natürlich auch immer, wenn man da vielleicht Glück hat, an der richtigen Stelle sitzt oder vielleicht Leute, die irgendwie komisch schießen vor einem, kann man da vielleicht wirklich mal an den Tages-High-Score rankommen. Ich war auf jeden Fall weit, weit entfernt davon. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich genau immer eine schöne interaktive Sache.
Und Fluch der Cassandra gibt es noch in Griechenland, aber das könnt ihr euch wirklich schenken. Das ist so ein Herzogschaukel-Ding. Also wo man sich so reinsetzt, dann kippt es so schaukelt es leicht hin und her und die Wände drehen sich so außenrum. Von den Herzogschaukeln auch noch eine mittelmäßig gestaltete,
würde ich sagen. Dann, wir bleiben mal so ein bisschen wassermäßig. Portugal 2005, also jetzt ein bisschen von den neueren Sektoren, sage ich mal. Und da gibt es nämlich Atlantica Super Splash, also Wasserachterbahn, ne? Wie der Name schon vermuten lässt, wo man dann halt ja, einen relativ schönen Drop hat in den Wassersplash. Und man, wenn ich das noch richtig weiß, hat es quasi... fährt man, fühlt sich das so an, als wenn man wie in die Sackgasse erstmal so fährt, ne, und dann wird das Boot gedreht und dann hast du den Drop.
Ja, genau, du fährst einen Mini-Hill, liftest hoch, ne, und fährst dann einen Mini-Hill rückwärts, aber es ist eben nicht der große, dann dreht das Boot wieder und du machst den ganz großen Drop, 30 Meter sind es, glaube ich, wo es dann auch wirklich einen großen Splash gibt, ne, wenn ihr an einem ganz, ganz heißen Sommertag da seid, dann ist das der Geheimtipp, um ultimativ nass zu werden. Aber seid vorsichtig.
Also nicht in der Bahn, im Boot
kann man schon auch nass werden, sondern außerhalb der Bahn. Es gibt einen Spot, ne, wo man sich hinstellt, man wirklich durchnässt wird. Also richtig.
Man muss festhalten, wir waren wirklich zur Sommerzeit da. Also wir hatten da wirklich gute Temperaturen. Da ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich mal so ein bisschen Abkühlung zu verschaffen. Dann aber, wie gesagt, nicht vielleicht mit dem Eis oder der Pommes da hinstellen.
Ne? Ja, genau. Ja, also wie gesagt, man will wirklich Handy aus der Hose, ne, und lieber jemand in die Hand drücken. Also wenn man sich da an den richtigen Punkt stellt, bekommt ihr eine Welle ab und seid von Kopf bis zum kleinen Zeh klatschnass. Das kann im Sommer das absolut Richtige sein, das kann im Spätherbst. Müsst ihr wirklich aufpassen, ne? Nehmt es ernst. Das ist also ich kenne keinen Punkt in einem Freizeitpark, an dem ich jemals gewesen bin, auf der ganzen Welt, wo ich mich hinstellen kann und nässer werde. Außer vielleicht gut dieser eine Freizeitpark in Italien. Aber da wollen wir ein andermal drüber reden. Wir gehen schnell weiter nach Island, weil da schlagen jetzt langsam die Achterbahnherzen höher. Da gibt es nämlich gleich zwei große Sachen. Seit 2009 gibt es Island und da gibt es einmal den Blue Fire Mega Coaster und einmal den Wodan Timbur Coaster. Also Blue Fire ist auch nochmal eine Stahlachterbahn, ein Launch Coaster von MagRide selber, hat 20 Millionen gekostet, gibt es seit dem Jahr 2009 und da wird man, Launch Coaster heißt so ein Katapultstart. Ne? Und
geschossen.
Zack, wird dann geradeaus im blauen Stahl entlang geschossen und zack, hoch. In die erste Inversion da rein und so. Da gibt's dann eben auch Inversionen jetzt auf der Fahrt, die hatten wir bisher noch nicht so richtig im Europapark, die hatten wir auch im Silverstar noch nicht, aber hier haben wir dann halt wirklich einen 32 Meter hohen Looping, eine Twisted Horseshoe Roll, Hardline Roll und so weiter. Also vier Inversionen, eine Menge Spaß und ist auch so ein Klassiker, ne, war kurzzeitig auch, also irgendwie hat der Europapark dann ein unangenehmes Händchen, sich die falschen Sponsoren, finde ich, manchmal anzulachen für so Coaster, weil die Blue Fire war ja lange eine Gazprom-Bahn, ne? Wo man auch im Anstehbereich auch wirklich
nicht für erneuerbare
Gasbombenhalle. Ne? Bist ja. da wirklich, das war dann auch nicht nur unauffällig, ne, ja. wo das dann irgendwo heimlich draufsteht, sondern bist auch wirklich Gazprom durch so ein Themending da durchgeführt worden. Also war schon wirklich sehr unangenehm, ne? Machen wir uns nichts vor. Jetzt ist es halt das Tochterunternehmen Nord Stream 2 aktuell.
Mhm.
Das war tatsächlich bis 2002, ne? Seit dem Überfall dann. Der russische Überfall auf die Ukraine, den kennen wir alle, wurde das dann stark kritisiert und da hat dann der Europapark aber dann auch erst die Zusammenarbeit beendet und jetzt ist es quasi einfach der Blue Fire Megacoaster und es gibt auch nicht mehr diesen unangenehmen. Aber wenn du dich zurückbesinnst, dann ist jetzt dieser Raum, wo sie nicht so richtig, was sie machen sollen. Da ist auch so eine 360-Grad-Leinwand und jetzt hat er irgendwie halt so blaues Feuer als Thema, ne? So. Naja, aber vom
machen wir ist immer vor. Noch bei dem Gasverbrennen ja, geblieben
ja, ja.
quasi.
Ja, was sollen sie machen? Ne? Ja, die, ja. Die, weil das ist ja auch, man fährt ja dann schon auch, man wird ja auch irgendwie in so einem Ding gelauncht. Ne? Also, aber die Bahn selber kann dafür nichts und es ist immer noch eine wirklich coole also Launch Coaster, auch wenn es da international inzwischen einfach krasseres ja. Zeug gibt. Aber es ist einfach ein toller Coaster, der macht Spaß zu fahren und wenn ihr da seid, nehmt ihn auf jeden
also
Fall.
Also vielleicht, mit. Also auf jeden Fall besser als Gazprom, könnte man vielleicht noch so Red Bull Blue Fire so.
Ach, ich weiß auch nicht.
Blaumtallig.
Ich habe immer die Illusion, dass es einfach, dann hat, ist man da frei, das eben, ja, das eben ja, nicht ja. zu tun. Aber es scheint ja, dieser Mix, da zieht sich ja so ein bisschen durch.
Es ist halt auch alles sehr teuer, muss ja, man halt auch immer festhalten.
Also ne? gerade diese Stahlcoasters sind abartig teuer. Ne? Wenn du rübergehst, jetzt der nächste, der da auch steht, der Wodan Timbur Coaster. Timbur natürlich wegen Holz. Also die Holzachterbahn im Europapark von Great Coasters International. Hat 10 Millionen gekostet. Die gibt es seit 2012 und ist laut meinem Sohn eigentlich der beste Holzcoaster, den er kennt. Wir haben da immer so
besser
interne,
als?
Besser als der im Heidepark. Kolossus. Wir haben da immer interne Diskussionen. Ich finde Kolossus seit dem Relaunch im Heidepark besser. Er ist da anderer Meinung. Und Wodan ist auf jeden Fall, ne, was Holzcoaster oft haben, ist ein aggressiver Coaster. Also manche, nachdem ich den zum Beispiel ein paar Asterix gefahren bin, der einen wirklich, also Leute, wenn ihr Rückenschmerzen habt, haltet euch fern von dem Ding, ne? Das bringt euch um. Und da ist Wodan, ne? Wir haben früher immer gesagt, der fährt schon aggressiv zum Lift. Ne? Der hat so ein Lifthill und du steigst ein und achte mal drauf, ne? Der fährt dann nicht den Lift so entspannt an, so, oh, Leute, jetzt geht's los, sondern der fährt schon so aggressiv zum
mit
Lift.
Mit so einem Ruck schon mal.
Ja, um dir schon mal klar zu machen. Ja, genau. Um dir schon mal klar zu machen, Leute.
Du jetzt, musst jetzt schon mal los. Bauch- und ja. Rückenmuskulatur anspannen. Ja.
Und der ist wirklich, also auch wenn ihr coaster-affine Kinder habt, ne? Also Wodan ist auch der Coaster. Ich hatte Coaster-affine Kinder und bin auch mit Luke damals in jeden Coaster gerannt, der nur ging, ne? Und der hat quasi auch diese, ich weiß nicht, wie groß man genau sein muss, aber man kann da theoretisch auch schon recht jung rein, wenn man möchte. Aber das ist echt nochmal ein anderes Brett als Blue Fire, als Silver Star sowieso. Das ist eher ein familientauglicher großer Coaster, weil das ist wirklich aggressiv, ne? Wie der in den ersten Lifthill reinbrettert und das Gefühl auch, ne, mit dem Holz, das ist einfach wirklich, da war dann plötzlich auch Panik auf dem Blick. Bei der ersten Fahrt, ne, meiner Kinder zu sehen. Also wenn ihr da zu früh reingeht, ne, wie gesagt, es ist Lukes Lieblingsholzcoaster geworden, das hat ihm also nicht geschadet, aber als er das allererste Mal, wo dann gefahren ist, ne, da stand ihm wirklich beim ersten Drop, ne, ich schaue ihn an und denke so, ach scheiße, das ist einfach, ne, mit Spaß hat es in dem Moment nichts zu tun, sondern what the fuck, so steil, so schnell, so rough. Ja. Also das, der haut wirklich ganz schön rein, ist aber ein cooles Ding, ist nicht mein Lieblingsholzcoaster, aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Bahn.
Ja, wir waren letztendlich Full Closure, waren wir 2 Tage im Europapark und ich und Jule gefühlt auch immer nur, ich sag mal, so einen 2/3-Tag. Ne? Ich habe es dieses Mal versucht, quasi mit Reiseübelkeitstabletten mal zu probieren. Ne? Und deswegen, das hat auf jeden Fall, kann man schon sagen, besser funktioniert, aber aufgrund dieser Tatsache, weil dann wiederum auch die Müdigkeit durch diese Reiseübelkeitstabletten natürlich auch einsetzte, wir dann immer mal wieder quasi zu unserem Wohnwagen, der ein paar Minuten außerhalb auf dem Campingplatz stand, gefahren sind, haben wir da jetzt dann nicht immer volle Tage da verbringen können, sondern musste mich da auch erholen und da bin ich dann auch Blue Fire und Wodan quasi auch gar nicht gefahren, so aus der Mischung heraus zeitlich gesehen und da ich dann trotzdem auch immer noch nicht ganz übel frei sozusagen aus so Attraktionen rausgetorkelt bin. Und mein Ziel war ja, da kommen wir dann auch gleich bald dazu, auf jeden Fall Voltron zu fahren. Aber als nächstes, ich habe es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, Königreich der Minimoys, Arthur.
Ja? Da mag man jetzt ein bisschen irritiert sein, ne? Ja, Moment mal, sind die schon EU-Mitglied oder laufen da schon Anträge? Das Königreich der Minimoys mögen viele nicht auf ihrer Karte haben, wenn sie an Europa denken. Aber die
Max ist für die UK schon eingesprungen jetzt.
Und da haben wir, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ne? Da kannst du jetzt erzählen, wie deine Frau endgültig zur Coaster-Liebhaberin wurde.
Also ich glaube, sie konnte sich dann auch daran erinnern, dass wir den Animationsfilm Arthur und die Minimoys auch schon gesehen haben und das auch eine coole Sache ist. Und so ist auch natürlich die ganze Bahn gethemed, auch schon der Anstehbereich, so ein bisschen unterirdisch, felsenmäßig und Sachen gemacht, kommt dann in diese große Halle, wo man da quasi auch schon sieht, dieses Fernrohr, ne, in dem man dann Arthur da sozusagen in diese unterirdische kleine Welt der Insekten und Minimoys und sowas gezogen wird. Und das ist dann quasi eigentlich eine schöne Mischung aus Stahlachterbahn und Dark Ride, also so ein Hybrid in Inverted Coaster. Also die Schienen laufen überein und man baumelt da so schön mit den Beinen nach unten raus. Und die erste Fahrt brauchte wirklich auch gut zureden für Jule und uns und war gefühlt der blanke Horror, die ersten paar Sekunden.
Guck mal, Jule, da ist ein zweijähriges Kind in der Warteschlange.
Das hat irgendwie nicht geholfen. Ihre Aussage war dazu immer, die haben noch nichts vom Leben gesehen, die sind schmerzbefreit, die merken sowieso nichts. Aber es war trotzdem dann so schön, diese Mischung aus quasi Dioramen oder Dingen, die man da sehen konnte und auch so ein bisschen interaktiv da mitmachen konnte, dass sie dann auch ein zweites Mal auf jeden Fall fahren wollte und dann schon bei der zweiten Fahrt das deutlich entspannter genießen konnte und wir dann diese Fahrt sogar als allerletztes dann auch nochmal gemacht haben und dann auch direkt zweimal hintereinander gefahren sind, weil quasi die letzten waren, die da die Bahn dann noch gefahren sind vor Parkschließung und die da dann gerne auch nochmal ein, zwei Runden dann die Leute da drehen lassen. Das Ganze ist ja auch so eine Bahn, die halt über so ein Fließband quasi bestückt wird, also im Dauerbetrieb. Das heißt also, die Bahn steht nie still und man steigt quasi auf langsamen Fließbändern dort ein, kriegt dann die Bügel umgelegt.
Das werden wir gleich dann nochmal in groß erleben. Ne?
Ja, genau. Ja. Und ist also wirklich schön, gerade der Moment, wo man dann da in diese, ich weiß gar nicht, wie das im Film hieß, aber in diese Käfer-Gangster-Town, Snoop Dogg, schön wird da musikmäßig reingedroppt und man hat da wirklich schöne Elemente, fliegt so ein bisschen über die Vorhalle, die da auch drin ist, da gibt es auch so ein bisschen Catering-Bereich und so. War leider kaputt. Da gab es nämlich auch diese Barfliege, die dir sozusagen da in deinen Drink rotzt. Das war leider out of order, aber man hätte da irgendwann mal, konnte man sich da so ein Schlabberdrink irgendwie aus dem Rüssel ziehen. Das hätte ich auch gerne nochmal erlebt. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, um da mal wieder reinzukommen. Und wie gesagt, so eine Mischung aus Achterbahn und Dark Ride hat man auch nicht so oft, muss man mal festhalten. Ist schon auch eine schöne, einzigartige Mischung.
Es ist letztlich ein Family Coaster, man kann fast sagen, ein größerer Kids Coaster, aber der steht bei uns. Wir mögen den auch total gerne. Das ist natürlich, also Kids Coaster trifft es nicht richtig. Es ist fast ein Dark Ride, würde ich sagen, der halt in Achterbahnwägen stattfindet. Also es ist mehr Theme als Achterbahn, aber das ist gerade das Coole, ne? Also ich finde, so sollten Themenbahnen viel öfter sein. Und Achterbahnen werden ja irgendwie gefühlt auch thematischer. Ne? Ich bin ja den Hippogreif da und Harry Potter Motorcycle Adventure, diese großen Harry Potter Achterbahnen noch nie gefahren. Aber so ein Theme gehört für mich immer zur Achterbahn dazu. Bei mir persönlich war jetzt auch das Franchise Arthur nie so groß. Aber jedes Mal, wenn ich da bin und da schafft die Bahn natürlich auch genau den richtigen Effekt zu erzielen, bekomme ich dann Bock, könnte man eigentlich doch auch mal wieder gucken. Und es gibt ja auch viel mehr Teile, als ich kenne von Arthur und den Minimoys. Naja, jedenfalls, interessanterweise ein Abstecher im Königreich der Minimoys. Jetzt können wir das ein bisschen beschleunigen. 2016 ist Luxemburg dazugekommen. Aber Luxemburg, wer sich oft fragt, wo zum Teufel ist Luxemburg im Europapark?
Was passiert da?
Es ist einfach, genau, was passiert da? es ist einfach nur.
Das ist dieses Restaurant.
Es ist einfach nur das Food Loop Restaurant. Ne? Wo es übrigens auch sehr schwierig ist, zur Mittagszeit einen Platz zu bekommen. Also Food Loop bedeutet, ist eigentlich auch so ein bisschen Fast Food, aber man über so ein Schienensystem. Ne? Das Essen fährt dann teilweise in einem Looping über so ein Schienensystem an den Tisch.
Kommt nur noch der halbe Burger an.
Ja, in Wien, im Prater, waren wir in so einem Ding, weil ich das auch auf der Bucketlist hatte. Ne? Und im Europapark ist immer so schwierig reinzukommen, weil mittags stehen die Leute über die Brücke runter bis zu Piraten von Batavia, um dann Platz zu bekommen im Foodloop-Restaurant. Also wenn ihr da rein wollt, macht's nicht zu der Zeit, wo alle da reingehen. Und in Wahrheit könnt ihr euch das sowohl, also mal vorausgesetzt, Foodloop ist so ein bisschen, es würde da so ähnlich schmecken wie im Food Loop im Prater, dann ist es jetzt auch, ne, das kann man schon essen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, man muss unbedingt mal im Food Loop Restaurant essenstechnisch gewesen sein. Es ist natürlich mehr, wie erwartet, die Skurrilität, dass da Teller und Tassen im Looping an den Tisch gebracht werden über so ein automatisches Schienensystem. Wir gehen einfach weiter nach Irland, 2016 gegründet, auch eher ein Gebiet für die Jüngeren. Da gibt es auch eine Achterbahn, das ist der BAAA Express oder so ähnlich, also BAAA Express. Das ist wirklich eine Achterbahn für die aller Jüngsten. Irland generell ist ein, da gibt es viel für ganz junges Publikum, auch einen coolen Spielplatz und so. Da kann man
auch diese Traktorfahrt, war das auch?
Ja, genau, das ist auch in Irland. Also da müssen große Kinder im Zweifel gar nicht mehr hin, aber da kann man wirklich mit den Jüngsten, gibt es da ziemlich cooles Zeug zu entdecken. Genauso rätselhaft ist mir übrigens Liechtenstein, ne, mit der seit 2023 mit der Liechtensteiner Ballonfahrt. Ich habe keine Ahnung, über welche Ecke des Parks wir hier sprechen. Das muss was winzig Kleines sein, was aus einer Attraktion besteht. Und kommen jetzt zum neuesten und letzten Themenbereich, der erst dieses Jahr eröffnet wurde, nämlich Kroatien 2024 mit der endlich mal wieder eine Mega-Neuheit, eine Großattraktion und endlich mal wieder eine neue Achterbahn im Europapark. Die Rede ist von Voltron Nevera, kurz Voltron, eine Stahlachterbahn von Mack Rides selber, die eben das Hauptherzstück des neuen Themenbereichs Kroatien und eine Achterbahn mit 7 Inversionen, ein Multi-Launch-Coaster, also mehrere dieser Katapult-Starts. Die erste Achterbahn weltweit, die mit einem Looping-Launch startet. Mhm. Also ihr startet in den Looping hinein. Also da passieren überhaupt einige technisch anspruchsvolle Drehungen, Bewegungen und Inversionen. Die fordert einiges von euch ab, die Bahn. Und ich habe auch schon gehört, das Feedback ist so ein bisschen geteilt. Sowohl in meiner Familie wie auch unter Internet-Usern und Fans. Ich muss tatsächlich aber sagen, ich finde sie absolut großartig. Ich finde es auch eine komplexe Bahn, sozusagen wie, ne? Das ist so, dass es sowas überhaupt gibt im Achterbahn-Segment. Ne? Das ist keine Bahn, die ich als allererste Bahn empfehlen würde, sondern ne, das ist eine fortgeschrittene Bahn, wo man einige klassische Inversionen schon gefahren sein sollte, um würdigen zu können, welche originelle Dinge diese Bahn tut. Und ich finde, sie tut einige echt originelle Dinge, wovon ich manche hier gar nicht erwähnen möchte, in der Hoffnung, dass ihr in der Bahn landet und nicht wisst, was mit euch geschieht. Und dann geschieht es einfach. Also das ist wirklich, also das macht halt nicht diesen klassischen Looping, ne? Der ist halt vollkommen out, sondern was da wirklich an Drehungen und Wendungen und Beschleunigungen in unerwarteten Momenten passiert, finde ich wirklich kreativ und cool. Also eine sehr technische Fahrt, würde ich zusammenfassen, die ich aber persönlich tatsächlich mit jeder Fahrt fast besser fand. Ne? Es gibt eine große Diskussion darüber und es stimmt auch. Ich habe das selten erlebt, wie gravierend der Unterschied sein kann, ob er innen oder außen sitzt. Und normalerweise bin ich immer ein Fan von außen, weil es härter ist. Das ist auch hier definitiv härter, außen zu sitzen. Aber die Frage ist, ob das der Bahn überhaupt gut tut und ob der Bahn tatsächlich nicht ein Zweiersitz besser getan hätte. Also wenn ihr die Wahl habt, fahrt sie innen. Wenn ihr die Wahl doppelt habt, fahrt sie zweimal. Dann wisst ihr, was ich meine. Es ist außen einfach fast ein bisschen rougher und das braucht sie nicht. Ne? Und sie fährt sich dann fast besser. Also beim ersten Mal ist sie einfach extrem überraschend. Und wenn man dann aber weiß, was sie tut und halt wie der Körper, ne, wenn man dann irgendwie zum 12. Mal so eine bestimmte Bahn wie Taron oder so fährt und dann halt so mitgeht, ne? Dann ist es auch also richtig geil. Sie hat mir fast mit jeder Fahrt mehr Spaß gemacht.
Also ich kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Ich bin sie sozusagen jetzt nur einmal gefahren. Das war auch das, was quasi auf meiner internen Bucketlist stand. Mich erstmal mit den Reiseübelkeitstabletten vollstopfen und dann das Ding auf jeden Fall mal mitzunehmen. Dank sozusagen Virtual Line hat es auch nicht lange gedauert. Und kurz nachdem wir uns da im Park getroffen haben, kurz sozusagen vor Voltron, dem neuen Gebäude, da sind wir dann da auch recht zügig durchgekommen. Auch hier ist es natürlich gethemed, ne? Nikola Tesla, deswegen ja auch in Kroatien, weil der Erfinder in Kroatien geboren wurde. Also hier das Ganze so mit Elektrizität, Teleportation, kosmische Energie und. So ist halt die Achterbahn da gethemed, so auch Steampunk-mäßig. Und du hast ja schon gesagt, dann halt dieser Launch in den Looping. Das hat mich auf jeden Fall fasziniert, wie sich das dann irgendwie anfühlt. Und ja, also hier auch ganz wenig Momente, wo ich jetzt das Gefühl hatte, dass man da krass durchgeschüttet wird, für was das dann da eigentlich alles macht, was für quasi Korkenzieher-Elemente und irgendwelche Verdrehungen und. Das Ganze ist gute 3 Minuten lang. Wir haben es ja schon gesagt, Multilaunch ist da auch ein Thema. Mir hätte wahrscheinlich die 3 Minuten, wären das vielleicht knapp 2 Minuten gewesen, wäre ich, glaube ich, ein bisschen frischer rausgekommen. Am Ende der 3 Minuten war ich dann froh, diese Reiseübelkeitstabletten genommen zu haben, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich mich danach gefühlt habe. Also jetzt einfach von meinen körperlichen Voraussetzungen sozusagen begründet, wird man da halt wirklich durch die Gegend gedreht. Und das kann ich dann sozusagen auch mir sozusagen in Gedanken vorstellen. Wenn man sich natürlich in diese Bewegung noch ein bisschen mehr hineinlegt und es nicht so ganz so sehr mit einem passiert, dann hat man da sicherlich auch noch ein bisschen mehr Freude und kann da die Bahn einfach quasi nochmal kennenlernen. Aber ich will es auf jeden Fall nicht missen, dass ich da diese Bahn gefahren bin. Ich hatte Befürchtung, dass es mir danach schlimmer ging oder gehen könnte.
7 Tabletten, 7 Reiseübelkeit-Tabletten.
Nein, aber es waren, glaube ich, schon 2 und trotzdem war mir danach trotzdem ein bisschen schlechter, dass ich auf jeden Fall erstmal so 20 Minuten Pause machen musste. Aber mit den Erfahrungen vom Heidepark ohne wäre das wahrscheinlich eher eine Stunde Übelkeit sonst gewesen. Also wer da auf jeden Fall eh nicht empfindlich ist, sollte sich das mal geben. Und also ich finde diesen Launch in den Looping wirklich erstaunlich geschmeidig. Also das macht viel Spaß und auch zwischendrin gibt es immer Elemente, die überraschend und schön sind. Also falls ihr da vielleicht ein bisschen zurückhaltender sonst seid, gebt euch das mal und erlebt es mal. Vielleicht seid ihr dann auch nicht die Fans davon, aber es ist, glaube ich, für Leute, die auf sowas sich grundsätzlich einlassen, ein Ride, den man mal abhaken kann und sollte auch auf seiner Liste. Und davor gibt es, weil wir ja vorhin auch schon so ein bisschen quasi motorisierte Puppen angesprochen hatten, kann man auch so eine kleine Show-Einlage von Nikola Tesla erleben.
Ja, stimmt.
Die da auch so ein bisschen so geschichtliche, also passend zu der Fahrt, da so ein bisschen so einen Dialog
erzählen. Und die Animatronic von Nikola Tesla ist eben auch eine dieser Spitzenklasse Animatronic-Figuren, die man da bestaunen kann im Park. Wenn ich richtig informiert bin, hat die nicht sogar VETA gemacht, also die Firma von Peter Jackson.
Das jedenfalls kann das schon sein,
echt cool, ne? Und die gucken natürlich in den Rides auch manchmal, dass halt solche aufwendigen Animatronics dann eher an der Stelle stehen, wo man viel hinguckt und hinten wird dann kaschiert. Aber ja, das ist schon ein cooles Ding. Auch da gibt es jetzt natürlich neue kulinarische Angebote in Kroatien. Also der Park wächst und wächst. Er hat sich ja schon vor langer Zeit vorgenommen, was für Freizeitparks dann immer ab einer bestimmten Größe versuchen, dass sie halt so attraktiv werden, dass da Familien anreisen, um mehrere Tage zu bleiben. Das hat der Park allein durch seine Größe inzwischen längst geschafft. Also ich finde, es ist nicht mehr angenehm oder entspannt möglich, da alles an einem Tag abzufrühstücken. Ich würde euch eine Übernachtung auf jeden Fall empfehlen. Die muss ja nicht in einem der hoteleigenen Parkhotels sein, die zugegebenermaßen alle recht teuer sind. Sogar wenn ihr auf den Camping-gefilmten Western-Camping-Bereich ausweicht, ne, das ist dann auch eher Glamping, also Deluxe-Komfort-Camping in so Tipi-Zelten und so, das kostet auch schon deutlich mehr als ein normaler Zeltplatz. Aber es gibt natürlich auch in der Region, ne, in Ruß selber und so, Unterkünfte. Eine Nacht empfehle ich tatsächlich, wir versuchen, da wir inzwischen auch eine weitere Anreise aus Berlin haben, ne, das nicht mehr jährlich zu machen, sondern eher alle, was weiß ich, 2-3 Jahre und dann aber auch wirklich sogar 2-3 Nächte da zu bleiben, wenn es irgendwie finanzierbar ist. Finden auch die Hotels, es sind wirklich coole Hotels, sind alles halt 4 Sterne oder sogar 4 Sterne Superior. Ne? Es gibt das El Andalus, das Castillo Alcazar, das Colosseo, das Santa Isabel, das Bell Rock und seit 2019 auch noch das Cronassar, das zum direkt angrenzenden neuen kompletten Park gehört, weil ein Wasserpark hat der Europapark auch noch gebaut. Versuchen wir jetzt recht kurz zu machen. Er ist eigentlich groß genug, um eine eigene Folge dazu zu machen.
Versuchen wir mal, die Folge unter 2 Stunden zu halten, weil dann wieder die Software streikt.
Keine Sorge. Ich kriege da wieder Upload-Schwierigkeiten, weil wir zu viel über den Europapark reden. Ich verstehe, wegen bei dem Soundpark. Ja. Aber nur das sei mal gesagt, und das ist schon auch ein wirklich fantastisch gethemtes Schwimmbad. Mhm. Also gerade richtig gethemte Schwimmbäder gibt's, wie ich finde, auf der Welt immer noch viel zu wenig. Da hatte ich als Kind war ich zum Beispiel nie in einem, sowas gab es in Deutschland einfach auch gar nicht. Ich glaube, bis heute, das Rolantica ist da schon eine Ausnahme. Mhm. Und Rolantica hat halt einfach, ist selber wieder ein Riesending, ne, wo ihr locker 2 Tage verbringen könntet, wo tatsächlich in der Mittagszeit die Anstehzeiten noch schlimmer werden können als im Freizeitpark selber. Für manche der großen Rutschen müsst ihr wirklich echt extrem lange warten. Aber wer also auf Erlebnisschwimmbäder steht, egal ob mit oder ohne Kindern, auf coole Rutschen steht und eben auf gethemtes Schwimmbaderlebnis steht, der muss sich Rolantica angucken, weil da kann das jetzt eben auch locker mit der Weltspitze mithalten. Ich, wie gesagt, ich kenne nichts Vergleichbares. Ich war aber noch nicht auch in diesen, ne, manche Disney-Parks und so Universal-Parks grenzen auch Schwimmbäder an. Die kenne ich nur aus Videos, die ich staunend und sabbernd als Kind angeguckt habe. Aber jetzt konnte ich halt, ne, dank dem Rolantica da auch sein. Und man kann das halt zu Tickets koppeln. Und das ist halt schon, also da werden Kinderaugen groß. Selbst von großen Kindern bis heute, ne, wenn man dann so ein, was weiß ich, 2 Nächte, 2 Tage Park und 1 Tag Rolantica, wenn man das irgendwie mal mit auf die Bucketlist schreibt, man wird es nicht bereuen, weil man ist, also wenn man auf Rides und Freizeitpark steht natürlich, ne, man macht hier, wer sowas nicht mag, der hält sich natürlich auch von einem völlig überfüllten Schwimmbad lieber fern.
Das stimmt.
Aber im Sommer, es gibt auch einen großen Außenbereich. Also wir waren jetzt zum ersten Mal im Sommer da und dann
konnten wir verteilt sich
das halt auch so ein bisschen. Ne? Dann kriegt man da auch wirklich eine Liege ab. Ne? Es ist eben nicht so, da gibt es so viele Liegen verteilt. Also wenn der Außenbereich offen hat, dann müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, da eine Liege abzubekommen. Mhm. Und es gibt zwei, in diesem winterlich gefinten Bereich, findet ihr mit die größten Rutschen, also vielleicht nicht die härtesten. Es gibt auch 2 Rutschen, wo man mit so einem Boden weg, zack, in die Röhre,
wo man fast senkrecht, also fast auf der Luke steht und dann gedroppt wird.
Ja. Aber die beiden noch als familientauglichen Rutschen, durchgehenden Rutschen im Winterland, wo man mit so einem Viererreifen reingeht. Ne? Eine davon, diese Steilwandrutsche, ich habe die Namen jetzt leider nicht parat. Vielleicht machen wir irgendwann wirklich mal eine Rolantica-Folge, wo man auch davor gewogen wird, ne? Dass man nicht zu schwer ist. Das ist schon geil, weil das habe ich auch
sonst
selten
erlebt. Schießt man da aus der Kurve raus, aber
will dass
man
du halt nicht, ne? In der Rutsche quasi, in dieser Steilwand dann tatsächlich auch einen kurzen Moment der Airtime, der Schwerelosigkeit hast, das kannte ich bisher wirklich sehr, sehr selten von Rutschen.
Das ist schon der Hammer. Auch große Augen gemacht, weil man muss natürlich auch ein bisschen Anlauf nehmen, um diese Steilkurve erstmal hochzukommen. Da gibt es also auch einen schönen Drop und da kann deine Frau wahrscheinlich auch schmunzeln, weil wir waren beide zusammen uns gegenüber im Reifen und da habe ich mal kurz die Augen rausgetreten, als es dann den Drop gab und dann
vor allem
in die Steilkurve
muss man sich halt aktiv festhalten. Im Gegensatz zu einer Achterbahn, da kann man schön wimmernd schreien und beten und was auch immer man zu tun gedenkt bei einem Drop. In diesen Rutschen, eine Rutsche ist immer noch ein Sportgerät, steht auch immer schön auf den Warnschildern, um einen zusätzlich zu verunsichern, da muss man sich halt festhalten, ne? Und da kann man dann nicht im Moment der Panik dann beide Griffe loslassen, im Gegenteil, einfach die Panik auf die Griffstärke weiterleiten, würde ich da als Tipp mitgeben.
Abreißen. Ja. Aber man kann auch, wenn man jetzt sagt, so krassere Rutschen ist irgendwie nicht so seins, gerade im Außenbereich gibt es auch noch deutlich klassischere Wasserrutschen, die dann auch mal ein bisschen verzwirbelter sind oder in so großen Becken irgendwie landen oder sich da auch immer mal voll spritzen lassen kann von Eimern, die voll laufen und dann da ausgekippt werden. Oder auch so eine Splash-Attraktion, wo man quasi im kleinen Schiff kurbelnd Kanonen wasserspritzmäßig sich gegenseitig da befeuert. Also da kann man auch viel erleben. Und natürlich auch hier wieder sehr schön, es gibt so eine Wasser-Rumtreibe-Tour, sage ich mal, im Reifen. Ich weiß, es ist Snorri's irgendwas-Tour gefühlt. Da kann man auch sich Drinks holen. Es gibt im Außenbereich auch und innen drinne Wasserbars, wo man dann Cocktails und alkoholfreie Sachen sich besorgen kann. Die sind dann in verschlossenen Bechern mit Strohhalm. Da kann man also auch in diesen Wasserbars die Getränke zu sich nehmen und halt auch diese Tour dann im Reifen machen. Das war auch sehr schön. Gerade dann zum Abschluss haben wir uns da alle nochmal einen Cocktail gegönnt und sind dann nochmal durch die Gegend geschippert. Und auch sehr cool, wenn der Außenbereich offen ist. Abends gibt es dann da auch noch Live-DJ-mäßig und dann fühlt man sich da schon auch, keine Ahnung, wie in so einer Ibiza-Strandparty, weil man dann wirklich im Außenpool mit schöner Beleuchtung und coolen Sounds dann da einfach mal so, weiß nicht, für eine gute Stunde da Poolparty machen kann. Und das ist auf jeden Fall schon eine coole Stimmung, wenn da, tja, wahrscheinlich sind es auch schon ein paar hundert Leute da in diesem Außenpool dann am Abdancen und rumspritzen mit dem Wasser sind. Also da kann man nochmal schön auch die Abendstunden ausklingen lassen. Und wie gesagt, genau, wir waren jetzt zusammen das erste Mal im Sommer da. Ihr wart davor aber auch schon nochmal im Winter. Also dann gibt es natürlich den Außenbereich nicht so sehr zu genießen, aber auch dann ist drinnen noch jede Menge los. Und gefühlt auch ein Highlight, um dann da abschließen zu können, ist diese, ja, Wasserrutsche auf Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Lanes das sind. 8 oder so nebeneinander. Relativ hoch muss man da laufen, nimmt sich eine Matte mit und hat dann wirklich quasi ein Wasserrutschen-Race, wo oben dann mit Countdown die Bahnen sind farbig markiert, dann in das Dunkel gehüpft wird, wenn der Countdown abgelaufen ist. Man kann auch Fehlstart machen, also da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann ist man da in wenigen Sekunden nach unten gerutscht. Es ist wirklich, da war mir fast der Sicherheitshinweis zu gering, weil ich bin bei der ersten oder zweiten Fahrt von 3 oder so, bin ich mal ganz kurz von der Matte abgekommen und habe so die Röhrenwand gestreift gefühlt für eine Sekunde und habe gleich Haut und auch meine Badehose, die ist erstmal durchgeschmolzen bis aufs Fleisch. Also man muss da wirklich auf der Matte bleiben, weil man ist da so schnell unterwegs, dass da so viele Reibungskräfte erzeugt werden, dass es quasi ja zu Brandwunden führt. Aber nachdem ich mich dann mal nicht dieser Wand gewidmet habe, sondern auf der Matte geblieben bin, konnte ich dann unsere Bestzeit einfahren. Also, aber das macht auch viel, viel Spaß. Also auch hier so ein kompetitiver Charakter.
Moment mal, wenn du das jetzt hier so erwähnst, dann muss ich auch sagen, dass ich aber die ersten beiden Läufe...
Ich weiß. Ist richtig.
Ich sehe schon, wir kommen nicht drum rum hier in den 1000 Folgen werden wir auch eines Tages eine Rolantica-Folge unterbringen. Aber in deinem eigenen Sinne, du hast mich gezwungen, dich zu unterbrechen, bevor wir die 2 Stunden erreichen,
das ist
damit
richtig,
es hier beim Upload nicht irgendwie die Server sprengt, die wir uns momentan mit unserem bescheidenen Kapital leisten können. Schniff. Genau, brechen wir das jetzt hier ab. Ende gegen alles gegen, Alex, würde ich sagen. Wir haben immerhin kurz, ne, auch noch, also über wahrscheinlich Deutschlands coolsten Freizeitpark und es gibt auch noch ein cooles Schwimmbad und nein, wir bekommen für diese Aussagen leider keine Hoteleinladung.
Ich wollte gerade sagen, kein Gratis-Eintritt.
Und falls doch, ne, falls jemand vom Europapark das hören sollte und sich jetzt so geschmeichelt fühlt über diese 2 Stunden Honig über Bäuche, die wir größtenteils verteilt haben, dürft uns gerne einladen. Wir kommen. Ja. Wir kommen dann und essen gerne von euren Tellerchen und fahren gerne
eure Achterbähnchen. Schreibt uns da gerne auf Instagram Ende-Geek, alles Geek an und natürlich nicht nur Leute aus dem Europapark, sondern auch ihr. Wir freuen uns da immer über Feedback, Austausch, Folgenwünsche. Ist immer sehr schön, mit euch da auch in den Kontakt zu treten. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß.
Folgenwünsche, kann ich mich nur anschließen.
Ansonsten hören wir uns dann wahrscheinlich 2 Wochen dann wieder. Wir sind auch mal gespannt, was dann aufs Ohr gibt. Aber erstmal in diesem Sinne hier, habt eine schöne Zeit. Bis dann.
Ja, genau, bis dahin. Wir haben ja immerhin bald alle Freizeitparks abgearbeitet. Diesen Sommer besucht haben. Macht's gut. Tschüss.